Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag, Thomas.
Hast du eben gezögert. Du brauchst doch nur aus dem Fenster gucken.
Ja, wenn ich aus dem Fenster gucke, müsste ich guten Abend sagen. Bei uns ist es nämlich total bewölkt, grauer Himmel. Wir hatten Hagel, wir hatten Schneeschauer und wir hatten Graupelschauer. Und wir hatten vor 2 Stunden ein kleines Gewitter.
Ja, hast du die Bilder vom Nürburgring gesehen? Da hat es ja geschneit, ja.
Nee, so weit habe ich nicht ins Netz geguckt. Das war mir alles zu deprimierend.
Nee, weil wir hatten heute Morgen auch ziemlich stark Regen. Allerdings momentan scheint die Sonne, deswegen hat ich gesagt, guck doch aus dem Fenster,
ja. Ja gut, aber dein Fenster ist ja ein anderes als mein Fenster.
Genau. Ich sitze hier ja im Auswärtsstudio.
Wie man es nimmt. Außenstudio Rhein-Main, Hessen, hast du nicht gesehen?
Ja, wir haben. Hessen würde ich arbeiten, aber ich lebe nicht in Hessen.
Hast aber Glück gehabt.
Nein, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich bin auch im Nachbarbundesland, ja. Ich bin nicht direkt in Hessen. Ja.
Also Rheinland-Pfalz.
Genau.
Okay, wunderbar. Haben wir das auch durch? Ganz so schlecht war ich in Erdkunde dann doch nicht, obwohl ich sehr oft Kreide holen war. Also von daher.
Solange du die Kreide nicht gegessen hast.
Oh, nee, lieber nicht. Gut, dann lass uns darüber sprechen, dass wir heute mal wieder einen Werbepartner an Bord haben. Heute unterstützt uns nämlich zum zweiten Mal das kleine, große, schöne, wunderbare Unternehmen naturstrom.de. Und dazu mehr im Laufe der Sendung.
Ja, tja. Genau, bis später.
Ja, bis später.
Ich schalte mich mal aus und komme dann so eine halbe Stunde wieder dazu.
Okay, wunderbar. Lass uns nochmal über den Mac Mini M1 sprechen. Mhm. Das ist ja einer unserer Lieblingsthemen. Hier haben wir den immer mal wieder auf dem Tableau sozusagen. Da gibt es nämlich weiterhin Probleme mit den Bildschirmen. Und diesmal sieht es so aus, dass der angeschlossene Monitor, egal über welchen Port er angeschlossen ist, HDMI, Thunderbolt, DisplayPort etc., nicht wieder aus dem Sleep-Modus zurückkommt. Das kann man beheben, indem man das Kabel abzieht und wieder dran steckt. Teilweise funktioniert das, teilweise aber auch nicht. Und es gibt einen konkreten Workaround, den Apple derzeit vorschlägt. Man sollte doch den Mac Mini gar nicht erst in einen Power-Management-Modus versetzen, sondern dass er immer quasi normal läuft, ohne dass er sich in irgendwelche Stromsparmodis versetzt. Und dann sollte man den Monitor so konfigurieren, dass, wie gesagt, nur der Monitor in den Sleep-Modus geht und dann sollte es funktionieren. Ist nach meiner Meinung aber auch nicht Sinn der Sache, den Mac Mini quasi niemals schlafen zu schicken, sondern nur den Monitor, weil das verbraucht erstens mehr Strom und ist ja auch nicht unbedingt ökologisch, permanent sein Mac Mini ohne Stromsparfunktion laufen zu lassen.
Ja. Jo. Ja, aber ist aus der Windows-Welt auch nicht gerade unbekannt, muss ich auch sagen. Gerade mit Windows 10 und einigen diversen Monitoren gibt es da auch die Problematik, dass nachdem der PC in den Energiesparmodus gegangen ist, der Monitor sich nicht mehr einschaltet. Ich habe das hier auch mal eine Zeit lang gehabt mit meinem PC. Mhm. Das hat sich jetzt allerdings mit dem letzten Windows-Update, glaube ich, zumindest mal für mich erledigt, wobei es anscheinend kein genereller Fix ist. Vielleicht ist es auch nur Voodoo gewesen. Deswegen, also das ist auch sehr schlecht nachzuvollziehen. Ja. Ich habe mich auch da schon durch diverse Foren gekämpft und bin dann eigentlich auch dazu übergegangen, weil wenn er tagsüber gelaufen ist, so wie ich ihn genutzt habe, ist er selten ins Standby gegangen. Ja. Und abends, wenn ich dann ins Bett gegangen bin, habe ich ihn halt nicht mehr ins Standby, sondern ich habe ihn einfach runtergefahren und dann war es am nächsten Tag auch in Ordnung. Weil es ist halt immer schon ärgerlich, ja, wenn der dann aufwacht und der Monitor nicht und dann muss der entweder hin. Ja. Ich habe dann, was bei mir geholfen hat, ist einfach Monitor an aus. Ja. Nur das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, ja, von einem Standby-Modus. Was ich jetzt wie gesagt, bei mir hat sich jetzt eigentlich erledigt, wobei ich auch sagen muss, ich nutze nicht mehr diesen Energiesparmodus, sondern da gibt es auch zwei. Wie heißt der andere? Der Energiesparmodus ist ja da, wo er mehr Strom verbraucht und den PC im Prinzip ja nicht richtig runterfährt. Und dann gibt es auch den anderen noch, den Ruhemodus. Energiesparmodus und Ruhemodus gibt's, heißt, nennt sich das, glaube ich. Ich benutze den Ruhemodus jetzt mittlerweile. Und deswegen, vielleicht liegt es auch da dran. Ich muss da noch ein bisschen auf die Suche gehen, aber ich bin momentan ganz happy, dass es wieder funktioniert, ja.
Ja, es ist halt nur traurig, dass generell diese Bildschirmprobleme, egal in welcher Form,
Ja, genau.
bei Apple nicht abreißen im Moment. Ich meine, das ist jetzt ja im Moment nicht das einzige Problem mit diesem
Ja, das
Sleep-Modus.
genau.
Wir hatten da vorher schon andere
Ja.
Probleme, und das macht jetzt nicht unbedingt Lust auf einen Mac Mini mit M1-Prozessor.
Ja, wo. Ich fand es nur so lustig, als ich die News gelesen hatte, wo ich dann gesagt habe, das kenne ich doch hier auch von meiner Windows-Dose. Ja, und ich noch so, guck mal da, ja, Scheißdreck. Die Probleme gibt es jetzt auch beim Mac, ja.
Ja,
Ja.
und es ist doch eigentlich relativ simpel, aber es scheint nicht so zu sein.
Ja, also gerade auch aus der Windows-Welt, wie gesagt, es ist ja nicht nur so, dass du irgendwie ein BIOS hattest oder ein Motherboard-Hersteller oder ein Grafikkartenhersteller oder gerade in Kombination mit einem Monitorhersteller vielleicht, dass es da irgendwo in der Firma oder irgendwas gab, was Schluckauf bereitet hat. Nee, das war ja durchweg irgendwelche Hardware-Kombinationen in tausend Möglichkeiten, wo du welche Kombinationen hattest, wo es funktioniert und beim anderen ging es nicht. Ja, fix mal sowas, ja.
Ja, naja.
Genau.
Schauen wir mal.
Genau, schauen wir mal. Apropos, schauen wir mal. Wir hatten ja über den iMac Pro gesprochen und da bin ich jetzt gerade über den Artikel gestolpert. Anscheinend wird es auch bei diversen Konfigurationen beim iMac 21,5 Zoll oder sieht es da jetzt auch so aus, dass nicht mehr alle Konfigurationsmöglichkeiten zu bestellen sind. Das zeichnet sich anscheinend ab, ja, oder stellt sich momentan so dar, dass auch der kleine iMac da jetzt wahrscheinlich demnächst auslaufen wird. Mal gespannt, ob wir da jetzt in absehbarer Zeit eventuell mal das ein oder andere Sonderangebot bekommen aus den aus der Lieferkette, wollte ich schon sagen, von Händlern. Bin ich mal gespannt. Aber wir hatten ja auch schon über den 21,5er gesprochen. Ich gebe dem ja sowieso groß keine oder nicht mehr viel Lebenszeit.
Ja, da sollte ja ein Update kommen. Stichwort M1 Mac.
Ja.
Und es gab ja auch ganz kuriose Gerüchte, die ich eigentlich gar nicht so nachvollziehen kann, dass sie den 21,5er im Design, wie er im Moment ist, noch am Leben halten und da einfach nur einen M1-Prozessor reindrehen und dass wir das Design-Update erst später beim größeren iMac sehen werden, weil es eigentlich nach Aussage eines Analysten unüblich ist, dass Apple mit den Design-Updates bei den kleineren iMacs anfängt, sondern das normalerweise bei den größeren macht. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, ob das Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht, weiß ich nicht. Ja,
Also
nochmal
ich
ein.
könnte mir sogar gut vorstellen, dass sie das machen.
Ja.
Der 21,5 ist eh so ein Nischending, nach wie vor meiner Meinung nach. Und wenn du mal guckst, wenn du das vom Design her beibehältst und M1 reinmachst und eventuell versuchst da wirklich im Firmen- oder im Business-Umfeld und im Edu-Bereich entsprechend zu platzieren und da mit den Preisen entsprechend rangehst, gerade im Edu-Bereich, brauche ich da wirklich ein neues Design für die Hardware?
Gut,
Nicht
ist ein
unbedingt,
Argument,
ja.
kann man machen
Gerade
und
wenn du
man.
preislich vielleicht noch ein bisschen die Sache attraktiver machen kannst. Also das könnte ich mir dann sogar gut vorstellen, ja.
Man könnte natürlich als weiteres Argument für diese Theorie anführen, dass sie ja das beim MacBook Air genauso gemacht haben. Sie haben ja auch erstmal nur die Prozessoren getauscht, das Design ist ja geblieben. Wir haben ja das gleiche Design wie bei den Intel MacBook Air-Geräten, und da haben sie auch nichts Neues gemacht. Dass sie jetzt diese Strategie beim iMac weiterverfolgen und erst bei den größeren Modellen das dann etablieren, das neue Design, das könnte man daraus auch ableiten, aus dieser Thematik heraus. Ja.
Ja, vielleicht gehen sie auch erst komplett ins neue Design rein, wenn sie Intel komplett abschneiden.
Möglich, möglich, ja.
Wäre eventuell auch
Und
noch eine Sache, ja. Oder aber, wie gesagt, den 21.5er jetzt nochmal updaten mit M1. Drückst den vielleicht nochmal irgendwie in den Markt rein. Wie gesagt, gerade Edu, vielleicht Business-Umfeld irgendwo nochmal. Du hast es ja auch schon als Empfangs- bzw. Kassensysteme angesprochen, wo das noch im Einsatz ist, gerade von der Bildschirmgröße her. Und wenn du dann wirklich ins neue Design übergehst, die Intel-Zöpfe vielleicht abschneidest, vielleicht die Größe sogar ganz einschläft, ja, und du entweder auf ein 24 oder 27 Zoll Gerät gehst, ja, wobei alles unter 27 finde ich schon persönlich ziemlich fragwürdig.
Ja, aber dann nochmal so zum Thema 27 etc. Größenverhältnisse. Da hattest du ja die These, dass da schließe ich mich persönlich ja an, dass man unter 27 eigentlich gar nicht gehen sollte. Da hatte ich aber letztens ein Telefonat mit unseren Freunden von IAMA. Und der hat mir mal so ein paar Verkaufszahlen
Ja,
vorgelesen
das ist ja das Argument, was du gesagt
von
hattest. Gerade wo ich gesagt habe, die sollen sich ein iPad anschaffen,
ja.
in dem Bereich, wo du gesagt hast, ja, deswegen auch eben meine Bemerkung noch, dass, wie gesagt, in dem Markt die Größe, ja, deswegen hatte ich vielleicht auch nochmal so die 24 mit ins Spiel gebracht, aber wie gesagt, 21,5.
Und dann hat er mir nämlich noch erzählt, was mich persönlich sehr stark gewundert hat, denn da musste ich ihm jetzt mal Glauben schenken, dass im Gaming-Bereich eine extrem beliebte Größe 24 Zoll ist. Und dass sie jetzt im Moment verstärkt 24 Zoll Gaming-Geräte herausbringen.
Ja.
Demnächst kommt da auch ein neues Produkt raus, dass einige Gamer aus einigen Bereichen stark auf diese kleine Größe schwören, 24, 23,5 Zoll, und dass sie nichts
Ja.
Größeres haben wollen.
Das Problematik da ist wieder, was heißt Problematik? Der Grund da ist nach wie vor 1080p und zum Beispiel 240 Hz. Das hast du momentan, oder das hast du momentan so in dieser bis 24 Zoll Größe. Und da sind viele Gamer, die nach wie vor sagen, ich nehme lieber 1080p als 1440 zum Beispiel oder dann halt eventuell noch höher 4K. Du brauchst ja auch die Hardware, die entsprechend die Pixel treiben müssen. Und die wollen natürlich höhere FPS-Zahlen. Die wollen nicht unbedingt nur 120, ja, die wollen 240. Teilweise auch gerne noch höher, ja, je nachdem, was halt das Panel oder die Technik dann hergeben kann. Aber so 240, 1080p, 24 Zoll, weil größer als 24 Zoll 1080p macht überhaupt, also macht für meine Augen gar keinen Sinn. Aber wie gesagt, die wollen halt hoch FPS, ja. Und die sind dann, wie gesagt, die haben dann halt 24 Zoll da stehen. Sollen sie machen. Ich bin nach wie vor eher der Freund, ja, ein vernünftiges WQHD, ja, also 1440p. Da gerne über 100, ja, 140, keine Ahnung, je nachdem, was geht, 160. Das ist für mich so das Ding. Klar, wer über 200 gehen will, hängt, so viel ich aktuell weiß, immer noch bei 1080. Was heißt immer noch, aber der hängt bei 1080 und dann um die 24 Zoll. Ja.
Okay,
Das ist eine sehr
gut.
beliebte Größe. Und vor allem
Naja, das.
preislich auch relativ
Ja,
günstig, ja.
klar. Naja, klar, logisch. Nee, das hat mich jetzt so ein bisschen gewundert, weil er meinte, das ist eines der
Ja.
meistverkauftesten Größen im Gaming-Bereich in seinem Portfolio. Er kann jetzt natürlich auch nicht für die komplette Branche sprechen, aber er kann halt logischerweise über seine Verkaufszahlen sprechen, und das ist eine extrem, extrem beliebte Größe.
Ja.
Und der Größenbereich wird auch ständig weiterentwickelt. Also die größte Auswahl in dem Bereich Gaming-Monitore gibt es derzeit im 24-Zoll-Bereich, jedenfalls bei der Firma IYAMA. Bei den anderen Größen gibt es zwar auch verschiedene Gaming-Modelle, aber lange nicht so viel verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Naja, haben wir wieder was dazu gelernt. 24 wäre mir auch ein bisschen zu klein. Also wie gesagt, unter 27 gehe ich, würde ich auch
Ja,
nicht gehen wollen.
wie gesagt, das ist halt wieder der Kompromiss, den du
Ja,
eingehst.
klar.
Aber ja, wie gesagt, es ist nach wie vor eine sehr beliebte Größe, weil FPS.
Genau.
Aber jeder, wie er will.
Ja, und jeder, wie er mag, genau.
Genau.
So ist es. Gut, dann lass uns doch mal wieder etwas in die Retrospektive gehen, wie man so schön sagt. Es ist jetzt sage und schreibe 20 Jahre her, dass Apple sein Betriebssystem oder den Unterbau auf Unix-Beine gestellt hat, um das mal schön auszudrücken, nämlich am 24. 24.03.2001 hat Apple macOS 10 vorgestellt. Und nicht macOS X, macOS
10. Ich habe aber auch lange OS X gesagt.
Ja, das habe ich auch gesagt. Und das machen auch viele heute noch. Und im Eifer des Gefechts mache ich das natürlich ab und dann immer noch. Mittlerweile ist es ja nur noch macOS. Sie sind ja quasi wieder zurückgegangen und nennen ihr System ja nur noch macOS. Und
macOS X 11?
Ja, würde sich auch ein bisschen schwierig anhören. Und vielen ist gar nicht bewusst, dass damals noch Betriebssysteme bei Apple richtig Geld gekostet haben. Es ist nämlich zum Preis von 329 D-Mark erschienen. Ja, da gab es noch D-Mark. Und der Unterbau oder der Unix-Kern oder der Unix-Unterbau, der stammt von Next. Next war ja die Firma, die Steve Jobs gegründet hat, nachdem er bei Apple weggegangen ist. Und Apple kaufte dann ja Next 1987 zurück. Und daraus ist ja quasi aus dem Rückkauf der ganzen Geschichte und auch aus dem Rückkauf der Softwaregeschichte, also OpenStep sozusagen. OpenStep war ja das Betriebssystem, was auf den Next Workstations lief, ist dann ja quasi auch macOS 10 entstanden. Man hat dann quasi alles, was man an guten Dingen hatte, aus dem OpenStep rausgenommen, und aus OpenStep wurde dann quasi Rhapsody. Und Rhapsody war quasi das erste Unix-basierende System, was auf Macs lief quasi. Den Unterbau von OpenStep und das Look and Feel von macOS. Das war so quasi der Zusammenschluss. Später hat man dann quasi Rhapsody, macOS zusammengeführt und dann hieß es dann nur noch macOS 10. Das ist jetzt die konkrete Geschichte. Viele, die darüber geschrieben haben, haben es nämlich ein bisschen falsch zusammengefasst. Die haben nämlich geschrieben, dass Rhapsody das Betriebssystem von Next war. Das ist so nicht korrekt. OpenStep bzw. NextStep, wie es vor OpenStep noch hieß, das war das Betriebssystem von Next. Um nur mal die Reihenfolge hier zusammenzustellen. Und man hatte auch die Möglichkeit, alte macOS-Anwendungen unter macOS 10 noch laufen zu lassen. Das ging dann wieder mit dem Tool Bluebox, was auch dementsprechend von Apple kam. Und unter dem Tool Bluebox lief dann ein virtualisiertes macOS 8.5. Somit konnte man auch eine Zeit lang noch ältere Anwendungen laufen lassen. Das hat dann aber auch mehr oder weniger nicht so prickelnd funktioniert, war auch so ein bisschen der Performance-Hämmer sozusagen. Also die ersten macOS 10-Versionen, die waren jetzt nicht so der Performance-Killer. Aber Apple hat dann auch damit aufgeschlossen zu den Microsoft-basierenden Systemen. Zum Beispiel Apple hat erstmals auch das Speicherschutzsystem mit eingeführt, bedeutet, wenn irgendwo ein Programm abgestürzt ist, dass wirklich nur gekapselt das eine Programm auch abgestürzt ist und nicht gleich der ganze Mac. Das war ja bei macOS immer so das Problem, wenn es da irgendwelche Probleme gab, dass das ganze System in Mitleidenschaft gezogen worden ist und nicht gekapselt eine Anwendung dediziert abgestürzt ist, sondern quasi der ganze Rechner. Das war wohl auch so die wichtigste Erneuerung mit von macOS 10 gegenüber den Vorgängerversionen. Neben vielen anderen Dingen. Ich habe letztens noch mal mir ein Präsentationsvideo angeschaut von OpenStep, und man muss es natürlich auch immer in den Kontext zur damaligen Zeit setzen, aber man hat gesehen, wie fortschrittlich OpenStep damals war, und auch diese ganzen Features sind halt dann quasi auch von Next zu Apple gewandert, und das hat letztendlich auch, denke ich, Apple softwaretechnisch extrem nach vorne gebracht. Und wir haben ja letztendlich immer noch viele, viele Dinge in dem heutigen Betriebssystem, die wir aus der OpenStep-Welt kennen oder aus der Next-Welt kennen. Also es war schon ein wahnsinniger Technologietreiber, dass sie quasi Next aufgekauft haben. Ich denke, das hat Apple bis zum heutigen Tage noch viel, viel gebracht technologisch. Tja, das ist nur so ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit.
Ich kenne Leute, die haben macOS 10 niemals. oder lange Jahre haben sie noch mit ihrem 8.5er gearbeitet, anstatt dass sie irgendwann den Sprung auf macOS 10 gemacht haben. Die haben, lass mir weg dieses Teufelszeug. Ja, ja.
Naja, die erste macOS 10-Version war ja auch jetzt nicht so prickelnd. Das war ja jetzt auch nicht so
klar, der Hammer. Ja, das war aber dann schon lange danach. Ja. Das war ja nicht die erste Version, sondern wie gesagt, die haben ja wirklich lange, bis dann wirklich mal Hardware ersetzt werden musste, ja. Haben die sich quasi noch, oder haben sie sich am 8.5 noch festgehalten, ja. Von daher, ja. Stell dir mal vor, du hättest dich an Windows ME oder so jetzt bis heute festgehalten, ja.
Ja gut, Windows ME ist jetzt ein sehr schlechtes
Beispiel. Ja, das war, oder sagen wir mal ein XP. Ja, der hat sich an XP festgehalten.
Oder
ja, bis heute.
Ich kenne heute noch einige Industrieanlagen, wo teilweise noch mit Windows NT gearbeitet wird.
Ja, das ist ja noch 2000 dann, ne, vielleicht.
Ja,
noch, ja. Ja, okay, das ist nochmal ein anderes Umfeld. Ja, aber privat, naja. Privat ist schon... Das ist schon ziemlich, ziemlich heftig.
Das ist heftig,
aber wo ich den Preis angesprochen hattest, ich hatte irgendwas um die 50 im Kopf, aber das war wahrscheinlich dann .Mac oder Windows, Windows ME. Wie hieß es nochmal? Ja. iCloud? Nee, wie hieß es vorher?
MobileMe.
.Mac? MobileMe.
MobileMe,
sag ich doch. Mhm. Kann das sein, dass das war ja das, auch mal eine Zeit lang kostenpflichtig, dass das irgendwie so ein Fuffi
war? Das weiß ich gar nicht, was das gekostet hat.
Glaube nicht, dass ich jemals für ein OS 10 für eine neue Version Geld bezahlt habe. Das kann aber auch sein, dass das die Zeit war, wo ich noch regelmäßiger Hardware gekauft habe, dass es dann da einfach mitkam. Ja.
Das vermute ich mal auch, dass es einfach dabei gewesen ist. Aber das war jetzt der Preis, der erstens mal in der Wikipedia stand. Das muss jetzt nicht unbedingt immer hundertprozentig stimmen, ja. Weil auch in der Wikipedia können falsche Informationen stehen. Aber das war auch der Preis, der in verschiedenen Artikeln niedergeschrieben worden ist, die eigentlich inhaltlich sonst korrekt waren. Also habe ich jetzt auch mal daraus geschlossen, dass der Preis von 329 D-Mark korrekt war.
Das ist durchaus möglich, ja, weil ja früher auch gerade, als es um das Thema nicht virtualisieren, sag mal, macOS auf Windows.
Mac-Clones meinst du?
Genau, die Clones, wo man gesagt hat, hier, ich kaufe mir einfach eine OS 10-Version und was ich dann damit mache, ist ja meine Sache.
Damals gab es ja auch offiziell noch Mac-Clones zu kaufen von verschiedenen Firmen.
Ja, ganz am Anfang. Nee, ich meine ja jetzt die letzten Jahre. Ja,
ach so, okay. Mhm.
Wo man dann gesagt hat, hier, ich kaufe mir einfach eine macOS 10-Version und werde dann damit glücklich. Ja. Mhm. Und baue mir dann meinen Rechner mit Standard-Hardware zusammen, ja, und bringe das dann da drauf zum Laufen. Das war ja auch immer so ein Argument, ich habe es ja bezahlt. Ja. Aber genau, ja, .Mac.
Ja.
Ja, guck mal, wie lange das alles schon her ist, ja. Du hast dann iCloud. Mittlerweile ist es ja dann. Meine Frau hat ja noch eine Mi-Adresse. Ich habe ja noch die alte Mac-Adresse als E-Mail, ja. Das ist auch immer schön, wenn du dann sagst @mac.com, ja, und die Leute dann,
Ja, so ist das.
Das ist ja ganz nett.
Ja, aber wie gesagt, 20 Jahre, das ist ein Wahnsinn. Also, das hat mich jetzt so ein bisschen erschrocken, würde ich jetzt nicht sagen, aber so nach dem Motto, Kinder, wie die Zeit vergeht, sagen wir es mal so.
Ja, wobei, 20 Jahre sind jetzt auch nicht so die Zeit. Klar, wenn man überlegt, 20 Jahre, aber hallo, ja, vor 20 Jahren, ja okay, vor 20 Jahren war ich noch jung, aber es klingt so viel, ist aber eigentlich noch nicht mal so lange, ja. Wenn ich jetzt wirklich mal überlege, wie alt ich vor 20 Jahren war, ja, ist ja nicht so, dass ich damals noch im Ei war oder gerade erst geschlüpft bin. Ja. Ich war ja auch schon älter. Ja.
Aber wenn ich mir vorstelle, wann ich meinen ersten Mac bekommen habe, dann ist es schon eine lange Zeit, weil den habe ich nämlich 1987 bekommen. Weil das jetzt im Kontext zu heute, das ist schon sehr lange her. Obwohl, da muss ich dazu sagen, ich hatte da parallel auch immer noch PC-Systeme. Das war jetzt nicht mein einziger Rechner, aber 87 hatte ich das erste Mal Kontakt zu einem Mac auch gebraucht. Die Geschichte habe ich garantiert irgendwann schon mal im Podcast erzählt. Die möchte ich jetzt nicht wiederholen, sonst sprengt das unsere Sendezeit.
Ich habe ja damals, als ich meinen ersten Mac gekauft habe, den Schnitt komplett gemacht, ja.
Ja, das ging bei mir so nicht.
Ja, bei dir auch gerade beruflich nochmal ein anderes Thema.
Ja gut, 87 war das beruflich auch noch kein Thema.
Ja, ja stimmt, ja, du bist ja so viel jünger.
An Berufe auch noch kaum gedacht oder an das gedacht. Mir war nur schon damals klar und bewusst, dass ich irgendwas mit IT machen will beruflich. Das war schon meine Vorstellung und das konnte ich Gott sei Dank umsetzen. Da war das Berufsleben noch kein Thema. Und nach 87 habe ich auch immer wieder Experimente mit anderen Systemen gemacht. Amiga, Amiga 1200, Amiga 500. Also das ist jetzt nicht so gewesen, dass ich jetzt der pure Mac-Anwender war, sondern in der Vergangenheit habe ich immer wieder Ausflüge in andere Systemwelten gemacht. Ich habe auch lange Zeit mit OS2 Warp gearbeitet. Das kam ja auch weit nach 87.
Ja.
Und das war neben Mac OS oder Mac OS X, OS 2 war damals mein absolutes Lieblingsbetriebssystem. Ja, es war super, es lief stabil, es lief schnell, es lief performant. Sehr schade, dass sich das nicht durchgesetzt hat und dass das nicht weiterentwickelt worden ist.
Ja, dafür gibt es heute Linux.
Ja, gut, okay. Hat sich auch in der breiten Endkundenmasse auch leider nicht durchgesetzt.
Das ist auch immer so ein Ding, ja, nächstes Jahr.
Ja, ja, klar.
Da kommt der Durchbruch, ja, da schafft es Linux auch im Heimanwendungsbereich und ja, nächstes Jahr.
Boah. Das haben wir schon so oft gehört.
Ja. Ja, im Prinzip ist immer das nächste Jahr das Jahr von Linux. Und im Prinzip, es ist ja auch nicht gar nicht so verkehrt, wenn du mal guckst, was alles mit irgendeinem Linux-Derivat ja auch irgendwo am Laufen ist, okay, ja. Aber
hier, meine erste Linux-Distribution, die habe ich mir noch in einer Bücherei gekauft. Das war auch SUSE Linux und das kam dann auf, glaube ich, 20 CDs und es hatte, glaube ich, 6 oder 7 richtig dicke Handbücher, die dabei waren, kamen in einer richtig schweren Box und hat sage und schreibe 89 D-Mark gekostet.
Ein Koffer und war das, ja.
Also da habe ich mich dann richtig dran abgearbeitet.
Und dann guck mal in dem Vergleich dir an, wie sie, ich verwechsel jetzt glaube ich schon wieder, ja, das war nicht OS2, das war BOS.
BOS, genau.
Ja, das war das, was auf einer Diskette bei manchen Computerzeitschriften dann dabei war oder dann später auf CD. Ja, stimmt. Ich verwechsel die zwei immer. Ja, BOS ja. und OS. Ich weiß nicht warum, aber ich verwechsel die zwei immer.
Ja, es sah optisch auch so ein wenig, er hatte Ähnlichkeiten von OS 2. Also BOS war ja so eine Mischung quer durch den Garten. Da war ja alles irgendwo drin. Ne? Also
Darreichungsform. Das war halt mehr, wenn ich mich richtig entsinne, auf
Multimedia gemacht.
Genau.
Ja. Du hattest damals auch wahnsinnig revolutionäre Dinge, die du da tun konntest. Du konntest parallel ohne großen Leistungsabbruch Videos laufen lassen. Nebeneinander in verschiedenen Fenstern. Und die Videos liefen alle ordentlich, ohne dass sie geruckelt haben. Und das war so der Showcase, den sie hatten. Hier, schaut euch das an, was da funktioniert. Das geht mit eurem Windows-Rechner nicht in der Art und Weise. Das war schon vom Showcase her atemberaubend, was man mit dem System alles machen konnte. Oder was das System aus einem 486er alles rausgeholt hat und was Windows aus einem 486er so nicht rausholen konnte. Ja. Naja, okay. Lang ist's her.
Ja, da sagst du was, ja.
Gut, lass uns mal wieder in die heutige Zeit zurückspringen und lass uns mal ein bisschen über die Apple Watch sprechen. Da gibt es nämlich einen neuen Bloomberg-Bericht, dass Mark Gurman davon ausgeht, dass wir entweder dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres eine spezielle Apple Watch sehen werden. Nämlich eine spezielle Apple Watch, die für extreme Einsatzzwecke konzipiert wird oder konzipiert worden ist, je nachdem. Sie soll etwas robuster sein, sie soll ich sag mal, in Anführungsstrichen einer Casio G-Shock von der Stabilität in nichts nachstehen. Das sind so die Gerüchte, die derzeit Garmin aufgegriffen hat und weiterverarbeitet. Und speziell soll sie wohl auch für Sportler sein, die extreme Anforderungen an ihre Apple Watch haben. Ja, angeblich soll diese Geschichte schon länger bei Apple rumoren und sie sollen angeblich schon 2015 beim Erscheinen der ersten Apple Watch mit dem Gedanken gespielt haben, ein speziell robustes Produkt rauszubringen oder zusätzlich noch mit rauszubringen, haben sie dann aber letztendlich wieder verworfen und jetzt sind diese Gerüchte und diese Spekulationen wieder neu aufgeworfen worden und er habe angeblich neue Informationen, dass wir Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres sowas sehen werden. Codename wäre dann Apple Watch Explorer Edition. Ja.
Wir hatten ja vor, ach mein Gott, das ist auch schon wieder länger her, wo wir über Smartwatches generell mal gesprochen hatten und auch gerade über die über den Marktanteil von der Apple Watch, über die Nischen, die andere immer noch sehr erfolgreich besetzen. Unter anderem ja auch Garmin mit ihrer Phoenix-Reihe, die ja dann quasi so ein bisschen in diese Richtung geht. Ja, ein bisschen extremer, beziehungsweise die Phoenix-Modellreihe ist ja mittlerweile auch etwas unübersichtlicher geworden. Früher gab es ja im Prinzip ein Modell, mittlerweile gibt es ja auch zig Versionen davon. Und nach wie vor würde ich für so einen Einsatzzweck, beziehungsweise für diese, ja, doch für diesen Einsatzzweck nicht unbedingt eine Apple Watch empfehlen, sondern würde ich sagen, okay, wenn das nötige Kleingeld da ist und auch entsprechend die Features beziehungsweise der Einsatzbereich da regelmäßig da ist und nicht nur irgendwie einmal im Urlaub oder so, dann würde ich auch durchaus zu so einer Uhr halt raten. Aber klar, wenn Apple da jetzt für sich den Markt sieht und da entsprechend was Eigenes machen will, bin ich sehr gespannt drauf, weil da kann man auf jeden Fall auch nochmal entsprechend sich ein paar Leute mit ins Boot holen. Weil man muss ja mal gucken, es ist ja nicht nur Garmin, die in dem Bereich noch gut unterwegs sind, die da auch wirklich Stückzahlen verkaufen für ihren Bereich und vor allem zu Preisen, ja, die ja teilweise dann doch auch schon recht hoch sind. Ja, da kann man sich auf jeden Fall den Kuchen, oder könnte man versuchen auf jeden Fall, sich ein Stück von dem Kuchen auch noch abzuschneiden. Warum nicht?
Ja, die Frage ist halt, ich meine, es gibt ja mittlerweile genügend Hersteller von schon Cases für die Apple Watch, dass man seine Apple Watch halt so verpacken kann, dass sie halt stoßfest ist, dass sie noch wasserdichter ist als von Apple vorgesehen, etc. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht der elegantere Weg wäre, das erstmal mit einem Third-Party-Gehäuse zu versuchen. Rhino Shield zum Beispiel hat da sehr viele Cases auf dem Markt, die wirklich die Uhr sehr stark schützen. Weil du hast natürlich den Nachteil, wenn das alles an der Uhr fest verbaut ist, also serienmäßig von Apple kommt, dass diese Uhr halt nicht mehr so eine hohe Querschnittskompatibilität hat. Die kann ich dann nicht mehr zum Anzug tragen oder.
Sag das nicht, ja, wenn man den Look mag. Guck doch mal alleine auch, was im normalen Uhrenbereich für martialische Uhrendesigns unterwegs sind, die für teilweise auch wirklich ein Schweinegeld, die als Dresswatch getragen werden. Von daher, je nachdem, was für einen persönlichen Geschmack man hat, warum nicht? Aber du hast ja im Prinzip schon angesprochen, du hast mit so einem externen oder mit einem Third-Party-Gehäuse quasi diese 2-in-1-Lösung. Du kannst sie robuster machen, du trägst sie wieder normal, wie von Apple designt und hast dann quasi deine Dresswatch. Hat natürlich seinen Vorteil. Ich würde nur sagen, trägt natürlich unnötig auf, dafür hast du halt dieses 2-in-1 im Prinzip. Aber wenn man sich mal vorstellt, was Apple von Haus aus eventuell aus so einer Explorer machen könnte. Also, da geht natürlich einiges mehr als mit so einem Third-Party-Gehäuse, was jetzt das Design, Größe, Gewicht betrifft. Die Frage ist halt, wollen sie das Design beibehalten und es einfach nur robuster machen, eventuell ein bisschen größer oder mehr Sensoren reinhauen? Das wäre halt die Frage, inwieweit wollen sie sich halt mit der Explorer eventuell auch von dem bekannten, gewohnten, traditionellen, in Anführungszeichen, Design der Apple Watch halt entfernen und eventuell mehr auf so ein Outdoor-Ding gehen, ja. Das ist halt auch nochmal so eine Frage. Aber ich denke mal, von Apple direkt könnte was gehen. Und vor allem könnten sie da, wenn sie es vernünftig machen, und die auch wirklich dann diesen Explorer-Anspruch erfüllen kann, können sie da auf jeden Fall bei den Wettbewerbsprodukten ordentlich wildern, ja.
Ja, klar. Wie du es eben schon sagtest, die Frage ist, wie differenziert sich das Produkt zu den normalen Apple Watch-Geräten? Ist es halt nur die Darreichungsform in Form von Materialwahl, Gehäuse, Stoßfestigkeit oder sind es auch noch andere Funktionen, die jetzt zum Beispiel die anderen Uhren nicht haben in Form von Sensoren? Ich glaube, da wird es sich dann auch vielleicht noch unterscheiden können. Keine Ahnung, ob es da noch Differenzierungspunkte gibt. Ja, das ist die Frage. Und wie gut sie das Design etablieren können oder ihre Vorstellung von einer extrem robusten Apple Watch etablieren können.
Also was ich mir wünschen würde, ist, wenn sie wirklich Explorer Outdoor etwas machen, macht das Gerät ruhig größer.
Ich
Mehr
denke, da geht auch kein Weg
Akkulaufzeit,
drum rum,
ja, mehr
dass man das größer
Akkulaufzeit,
machen muss.
nee, aber auch gerade Displaygröße, größere Akkureihen, dass die entsprechend auch dann lange draußen und vielleicht auch das Wochenende über genutzt werden kann, ohne dass ich es vielleicht nochmal aufladen muss. Weil das ist ja auch mit so einem Grund, warum gerade sich die anderen Uhren in dem Bereich auch so gut verkaufen, beziehungsweise nicht so gut verkaufen, aber mit einem Grund, sich für das zu entscheiden, wenn du ein ganzes Wochenende oder länger unterwegs bist, hast du vielleicht auch nicht die Möglichkeit, die jeden Abend aufzuladen. Von daher müsste da in der Richtung auf jeden Fall was gehen. Und von daher mach das Ding bitte größer. Ja, gerade wenn es im Outdoor-Bereich auch zur Navigation oder du dir Kartenmaterial vielleicht direkt auf der Uhr angucken willst, als statt auf dem Smartphone, dann, wie gesagt, wenn es größer ist, kann ein größerer Akku rein, macht definitiv Sinn, ja.
Ja, auf jeden Fall. Gut. Idee ist gut. Ob sie es
Ja.
dann umsetzen werden, das werden wir sehen. Schauen wir mal. Es gab ja auch noch in der letzten Zeit andere Apple Watch-Gerüchte, dass jetzt angeblich demnächst ein rundes Design kommen soll oder ein ovales Design. Ich hoffe nur, das wird nicht passieren, weil runde Smartwatches, die mögen zwar optisch ganz nett aussehen, aber von der Funktionalität her oder vom Praktischen her total unsinnig. Informationen, du verlierst Informationen auf dem Display etc. Du verschenkst halt wertvollen Platz und es macht wenig Sinn.
Ja, es
Und
wäre halt die Frage, inwieweit du dann halt dein OS entsprechend und die Funktionalität und das, was du darstellen willst, auf dem Display entsprechend alles anpassen kannst. Du kannst nicht einfach hingehen und eine normale Liste dann, weil wie du
ja,
eben schon
klar.
gesagt hast, du verlierst so viel beim Scrollen. Deswegen, da müsste auf jeden Fall einiges an Arbeit reingesteckt werden, um das halt vernünftig zu machen, ne?
Aber selbst wenn du es anpasst, verlierst du trotzdem Informationen.
Du hast
Es fällt
natürlich die
halt was
ganzen
weg.
Ecken im Display, die wegfallen.
Genau.
Ja, klar. Das auf
Genau.
jeden Fall. Deswegen ist die Frage, ja. Wie willst du das dann
Deswegen
aufbereiten an, ja?
verstehe ich viele nicht, die einfach fordern oder sich wünschen, eine runde Apple Watch zu sehen. Optisch Designgründen kann ich es verstehen, das sieht ganz nett aus, aber eine Smartwatch muss ja nicht in allererster Linie super toll und stylisch aussehen. Sie muss auch eine gewisse Praxis oder einen gewissen Vorteil und Funktionalität mitbringen letztendlich.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Apple Watch hässlich ist.
Es gibt Leute, die sagen, weil es eckig ist, ist das Ding hässlich. Kann
Ja,
ich nicht verstehen. Kann
ist
ich
halt,
nicht
ja,
nachvollziehen.
es ist Geschmackssache definitiv, aber ich habe ja auch nicht nur runde Uhren. Ja.
Es gibt ja auch,
Gerade dieses
genau.
Kissen-Koffer-Design, je nachdem, wie du es nennen willst, habe ich ja auch was und je nach. Es ist halt Geschmacksfrage.
Es gibt halt auch normale analoge Uhrenhersteller, die eckige Uhren produzieren. Rado zum Beispiel hat sehr legendäre
Ja,
eckige Uhren auf
gibt
dem
es sehr
Markt und
viele,
hatte
ja.
auf dem Markt. Also da gibt es eine Menge. Also das ist auch eine
Ja,
Geschmacksfrage.
genau.
Wie so oft.
Yep.
So. Dann gab es, nein, da oben bin ich ja. Dann gab es noch eine kleine Crime Story aus den Staaten. Hast du das gelesen?
Nee.
An der Stanford University in Silicon Valley, da gab es über 10 Jahre hinweg eine gute Dame. Später dann hat sie sogar noch ihren Bruder dazu gezogen in das Anführungsstrichen dreckige Geschäft der IT-Materialbeschaffung, die über 10 Jahre hinweg 800 MacBooks zu viel bestellt hat, und die Geräte, die sie dann zu viel über die Materialbeschaffung bestellt hat, hat sie dann über andere Kanäle verkauft, und das Geld hat sie natürlich selbst behalten, oder besser gesagt auch ihr Bruder, der dann später noch mit in das Geschäft eingestiegen ist. Und das Ganze ist halt so, hat halt so funktioniert, bei jeder Bestellung hat sie dann ein oder zwei oder drei Geräte mehr bestellt. Innerhalb von 10 Jahren redet man hier von 800 Geräten, und diese 800 Geräte hatten einen Gesamtwert von 2,3 Millionen US-Dollar.
Dann kann man auch sagen, 10 Jahre, 800 Geräte ist doch gar nicht so viel. Rechne das mal auf den Monat runter.
Ja, vor allem rechne das mal auf den Marktwert der Geräte runter. Das
ist ja nicht so wie den Marktwert lasse ich jetzt erstmal beiseite, aber rechne allein mal die Menge auf den Monat runter. 800 Geräte in 10 Jahren. What the fuck?
Gut, die Stanford
Wem ist das University, denn bitte nicht aufgefallen? Ja.
Die Stanford University hat natürlich einen sehr großen Pool an Mitarbeitern, und jeder Mitarbeiter hat das Recht, nach 3 Jahren, so konnte man aus dem Bericht herauslesen, ein neues Gerät anzufordern. Und da ist natürlich ein gewisser Zyklus, der da, wie gesagt, durchläuft. Aber ich habe ja auch in der Vergangenheit oder gerade in den 90er Jahren, das ist jetzt zwar schon sehr lange her, oder 90er, Anfang der 2000er, sehr viele Geschäfte mit Universitäten gemacht in der Beschaffung. Und da läuft es halt, damals war es schon so nicht möglich, irgendwie beschaffungstechnisch was mehr zu bestellen, was man abzweigen konnte oder was nicht von der Beschaffung freigegeben worden ist. Das heißt, man hat als Lieferant eine Anfrage bekommen. Diese Anfrage kam grundsätzlich schriftlich, zur damaligen Zeit immer noch per Fax. Mittlerweile machen sie das auch per E-Mail. Dann hat man darauf diese Anfrage ein Angebot geschickt. Meistens gab es auch zeitliche Vorgaben. Das hat man dann auch wiederum per Fax dorthin geschickt, und darauf gab es dann eine Bestellung. Auf dieser Bestellung stand dann eine eindeutige Bestellnummer. In Form von der Universität Göttingen war das eine MT-Nummer, die hatte, glaube ich, 18 Stellen, diese Nummer, diese Zahlenreihenfolge. Und dann hat man das angeliefert, und es wurde genau kontrolliert aufgrund des Lieferscheins und aufgrund der beigefügten Rechnung, was sich in dieser Packung befindet oder was sich in der Lieferung befindet. Das wurde dann dementsprechend bei der Lieferung vom Lagerarbeiter kontrolliert. Das wurde dann abgehakt, wurde dann nochmal intern kontrolliert mit der Bestellung, die er am PC halt gesehen hat. Die Universität Göttingen zum Beispiel hat mit SAP gearbeitet. Und dort konnte man dann genau sehen, das wurde bestellt, das wurde geliefert, und es wurde dann vom Lagermitarbeiter auch als korrekt eingetragen. Da war es gar nicht möglich, solche Mengen mehr zu bestellen.
Das ja, okay.
Vom Bestellprozess her ging das
aber
gar nicht.
Aber selbst wenn derjenige, der die Bestellung machen darf, bei dir 2 bestellt hätte, okay, ja, einen zu viel. Das sehe ich noch über den Zeitraum gerechnet, okay, das ist vielleicht noch machbar, ja.
Ja, aber er hätte ja dann die Freigabe haben müssen.
Ja,
er hätte ja dann die Freigabe haben müssen, dass er 2 bestellen
das
darf.
Das kriegt er vielleicht alles noch hin, das ist ja in Ordnung. Aber bei der Menge an Geräten, über die wir jetzt gesprochen haben, das sind ja 6 Geräte im Monat, ja. Hallo? Ja.
Das muss ja irgendwo auffallen. Und vor allen Dingen die Geräte, die dann natürlich bestellt worden sind, die muss ich ja schriftlich irgendwie bestellen. Die kann das ja nicht auf Zuruf machen, die gute Dame. Das geht, denke ich mal, auch in den Staaten nicht einfach so, dass er jetzt mal anruft, schickt mir mal 20 MacBooks.
Ja, irgendwo muss es ja sein, weil die Rechnung kommt und will ja auch bezahlt werden.
Genau. Und dann müssen die Geräte doch eigentlich inventarisiert werden. Irgendwann derjenige kommt, der die Geräte inventarisiert. In der Uni Göttingen war es zum Beispiel so, dass sie dann einen Aufkleber bekommen haben mit einer Inventarnummer. Da sind doch viele verschiedene Prozesse
dahinter. Ja, aber das ist ja nicht nur das, weil wenn es ins Inventar aufgenommen worden ist, steht das ja bei dir irgendwo rum. Das muss ja auch an jemanden übergeben werden, ansonsten hast du ja den Bestand. Und das muss ja auch noch gemacht werden.
Dementsprechend schon ausgeführt werden, aus dem, dass es nicht in den Bestand reinkommt, sozusagen.
Also das ist für
mich der viel mit solchen bürokratischen Dingen zu tun hatte und teilweise auch immer noch zu tun hat, ein Rätsel, wie das funktioniert.
Also in der Menge ist es echt ein Rätsel, ja.
Genau.
Weil selbst ich meine, in so einem großen Laden, ja, diese Menge muss auffallen.
Ich meine, dass in einer großen Universität extrem viel an Hardware und an IT-Hardware verschwindet. Das ist kein Geheimnis. Das passiert bei uns auch in Deutschland. Das ist kein Problem.
Ja,
aber bei dem Bestellprozess, dass das da schon verschwindet, das ist eigentlich nach meiner Meinung viel schwieriger, als wenn man die Geräte so entwendet.
Wie gesagt, das eventuell auch mal in der Größe, wie gesagt, bei so einem großen Laden, sage ich jetzt einfach mal, ein MacBook verschwindet, ein MacBook Pro verschwindet. Ja, das kann auch mal falsch eingelagert werden. Du findest das irgendwie 100 Jahre später erst wieder das nächste Mal, wenn irgendwo neu gebaut wird. Okay. Aber nicht so viele Geräte.
Naja.
Das ist es.
Ja, und die sind dann auch irgendwann, denke ich mal, ein wenig größenwahnsinnig geworden, die beiden, und haben es dann übertrieben. Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch einer der Gründe gewesen sein, warum sie jetzt aufgeflogen sind, weil sie es einfach ins Unermessliche getrieben haben. Naja, unermesslich war es ja nicht, es waren 800 Stück.
Entweder das oder irgendwo hat ein Kopf gewechselt, der das sich auch genauer angeguckt hat. Weil 10 Jahre ist eine lange Zeit. Irgendeiner wird vielleicht in Rente gegangen sein. Da saß ein Neuer vielleicht. Und die waren halt so unvorsichtig oder waren halt der Überzeugung, das funktioniert auf jeden Fall immerhin so weiter. Mhm. Wie gesagt, einen fällt es auf, es wird geprüft, peng. Ja.
Und irgendwann wird man dann natürlich auch leichtsinnig. Ja, wenn es quasi 799 Mal so richtig cool funktioniert hat, wird man dann beim 800. Mal wahrscheinlich sehr lässig in der Abwicklung. Man bekommt eine gewisse Routine und alles, was irgendwie durch eine Routine läuft, ist natürlich auch fehleranfällig. Auch wenn es ein krimineller Prozess ist, ist ja egal, ob es jetzt ein krimineller Prozess ist oder ein nicht krimineller Prozess. Alles, was mit Routine zu tun hat, hat eine höhere Fehlerquote, als wenn man etwas konzentrierter bei der ganzen Geschichte ist.
Ja. Aber es ist schon, wie gesagt, das ist schon eine Leistung, ja.
800 Geräte. Naja, das ist eine Menge Holz.
Wie gesagt, über 10 Jahre, das ist so ein Zeitraum, ja, aber... Deswegen, man muss es mal auf einen Monat runterbrechen. Ja. Das ist schon eine Menge Holz an Geräten, ja, die da auf einmal weg ist.
Und eigentlich auch clever gemacht, Support. Weil die Geräte wurden ja dann logischerweise nicht als gestohlen gemeldet, weil es ja nicht festgestellt worden ist innerhalb dieser 10 Jahre, dass sie gestohlen worden sind. Und somit sind die Geräte ja auch ganz locker verkaufbar, sag ich mal clean verkaufbar, ohne dass sie bei Apple als gestohlen irgendwo registriert worden sind oder dass die Seriennummer irgendwo bei Apple erfasst worden ist, sondern es ist ein ganz normales Gerät, in Anführungsstrichen, was in den Zweitmarkt oder in den nicht offiziellen Markt gelangt ist.
Ja. Naja. Wie gesagt, schönes Zubrot, ja.
Ja, bloß jetzt hat sie ein etwas größeres Problem. Darf die gute Dame wahrscheinlich hinter schwedische Gardinen.
Naja, schwedische werden es nicht sein, aber naja.
Amerikanische, wie auch immer.
Ja.
So, dann der nächste Punkt. Apple möchte ein wenig mehr die Zügel in die Hand nehmen. Hast du den Artikel zufälligerweise gelesen?
Hatten wir da nicht letzten Mal schon drüber gesprochen?
Nee, da ging es um Plagiate und um Produktpiraterie und um gefälschte Apple-Produkte.
Ich habe gedacht, wir hätten auch schon über Leaks gesprochen.
Da haben sie ja den Herrn Lancaster gefasst sozusagen, der angeblich was ausgeplaudert haben soll oder einige Dinge mehr ausgeplaudert haben soll. Aber diesmal geht es um die Produktionsstätten, also Zulieferer, die für Apple Produkte produzieren, sprich Foxconn, TSMC, wie sie alle heißen, da gibt es ja eine Menge, Pegatron etc. Und da hat Apple jetzt Apple jetzt neue Richtlinien rausgegeben, die man in drei großen Schwerpunktthemen zusammenfassen kann. Es geht einmal darum, dass die einzelnen Komponenten, die dort produziert werden, dass die innerhalb der Produktionsstätte besser überwacht werden. Also die Reise, in Anführungsstrichen, die sie innerhalb des Unternehmens zurücklegen von einer Produktionsstätte oder von einer Teilproduktionsstätte, also im Unternehmen zu anderen. Das soll jetzt viel genauer dokumentiert werden, auch die Zeitabstände. Bedeutet, wenn ich jetzt von Punkt A bis Punkt B 5 Minuten brauche und auf einmal braucht dieses Produkt nicht nur 5 Minuten, sondern 15 Minuten, dann kann man davon ausgehen, dass irgendwas falsch läuft, dass vielleicht sich ein Mitarbeiter daran zu schaffen macht, vielleicht Fotos davon macht,
ja,
etc.
Ich muss ja auch nur einfach mal wohin, ja.
Das kann dann auch sein, aber jedenfalls sollen alle diese geschäftsreisender Komponenten, aber das ist es ja jetzt wahrscheinlich nicht, jedenfalls die Historie der Komponenten innerhalb einer Produktionsstätte besser und etwas engmaschiger protokolliert werden. Das finde ich mehr oder weniger auch sinnvoll, weil ich kann mir gut vorstellen, dass genau innerhalb dieser Reiseprozesse, die Komponenten auch fotografiert worden sind, vielleicht sogar entwendet worden sind, was auch immer, und auch, dass genau das der Schwachpunkt sein könnte, weil das ist eigentlich der Punkt, wo die Produkte unauffindbar sind, nicht unauffindbar, sondern wo sie relativ unkontrollierbar sind. Und diesen Prozess oder dieser Punkt, diesen Delay zwischen einzelnen Produktionsstandorten innerhalb des Unternehmens, den wollen sie jetzt quasi besser protokollieren und lückenloser protokollieren. Dazu gibt es dann auch verschiedene Erfassungssysteme, da gibt es eine neue Software, die Apple auch vorgibt, die dort eingesetzt werden soll. Also das soll jetzt alles noch ein wenig genauer und exakter funktionieren als bisher. Das ist quasi der erste Punkt. Des Weiteren ist es so, dass die Prototypenvernichtung noch radikaler passieren soll. Also im Moment war es ja so, dass Prototypen bis zu 180 Tage aufgehoben worden sind, und das soll jetzt nicht mehr passieren. Prototypen sollen jetzt innerhalb von 14 Tagen vernichtet werden. Und das soll auch unter Aufsicht von mehreren Personen erfolgen. Bisher waren es nur das Vier-Augen-Prinzip, und jetzt sollen halt mehrere Personen daran beteiligt werden, und die Gruppen dieser Personen sollen auch gemischt werden und nicht, dass immer die gleichen Personen die Prototypen vernichten, sondern es soll eine Dynamik innerhalb der Gruppe entstehen und dass sich da quasi keine, ich sag's jetzt mal so, keine Freundschaften entwickeln können nach dem Motto, lass uns doch mal Fotos machen, teilen wir uns den Spaß, was uns die Presse dafür zahlt. Nein, es soll quasi eine Dynamik in der Prototypenvernichtung entstehen. Und die Mitarbeiter, die ausschließlich mit Komponenten zu tun haben, die noch nicht in der Massenproduktion sind, also die noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind, also ich sag mal, irgendwelchen Komponenten, die schon etabliert sind, sondern ganz neue Produkte, die sollen quasi, also diese Mitarbeiter sollen quasi einem Background-Check unterzogen werden. Also sprich, bei uns würde man wahrscheinlich sagen, Führungszeugnisse, ob sie Vorstrafen haben, aus welchem Milieu sie kommen, etc. Also sie sollen stärker von ihrem sozialen Background abgeklopft werden, und das ist vorher und wohl auch nicht passiert. Was mich wundert, wenn ich quasi in so einer schwierigen Umgebung tätig bin, sagen wir es mal so.
Tja. Ja, es ist halt jetzt die Frage, was verstehen so in der Background-Check? Das wird schwierig. Das wird sehr schwierig, weil gerade, wie du es eben angesprochen hast, ein polizeiliches Führungszeugnis sagt auch nicht unbedingt alles aus. Nein. Du warst bis zu dem Zeitpunkt unauffällig. Das heißt ja nicht, vielleicht warst du bis jetzt auch nur wirklich sehr vorsichtig oder einfach schlauer als alle anderen. Von daher, damit ist es ja auch nicht getan. Ja, das ist wirklich die Frage, was wollen Sie mit Background, oder was meinen Sie halt mit Background-Checks? Gehen Sie wirklich hin und engagieren noch einen Privatdetektiv, der sich durch dein Leben wühlt? Ja,
ja, klar.
Lassen Sie dich einen Fragebogen ausfüllen, den du ja dann auch wieder, ja, das ist ja eigentlich auch nichts ganz, nichts Wahres, ja. Also das ist wirklich eine sehr schwierige Kiste, aber gerade wenn es halt dann auch wieder geht in den Eingriff
und Datenschutz.
Datenschutz in deine Privatsphäre, was wird da versucht, wie herauszufinden? Und das ist halt echt, da wird's für mein Verhältnis halt schwierig, weil man kann halt an diesem Background-Checks der Mitarbeiter einfach nichts festmachen.
Nein, also der müsste jetzt schon so aussagekräftig sein und da müsste jetzt schon so massive Punkte enthalten, dass es eigentlich glasklar ist, dass der Mitarbeiter dafür nicht geeignet ist. Also Vorstrafen, vielleicht, dass er verschuldet ist in irgendeiner Form, also so viele Punkte enthalten.
Was gehen meinen Arbeitgeber denn meine Schulden an? Das, wie gesagt, da wird es halt echt schwierig. Ja.
Aber wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der jetzt hoch verschuldet ist, der ist wahrscheinlich leichter dafür zu begeistern, Prototypen zu fotografieren, als einer, der finanziell, sagen wir mal, neutral dasteht. Also das daraus könnte man ja das ableiten.
Wie gesagt, ist ein schwieriges Thema.
Natürlich. Und gerade auch, was den Datenschutz angeht. Und Apple ist ja, was das Thema Datenschutz angeht, ja eigentlich immer eine vorbildliche Firma und versucht sich auch immer diesbezüglich sehr positiv darzustellen. Und ich hoffe, dass sie das auch bei ihren eigenen Mitarbeitern so machen oder besser gesagt auch bei den Mitarbeitern, die für Subunternehmen arbeiten, was ja letztendlich Auftragsfertiger wie Foxconn, TSMC, das sind ja letztendlich Subunternehmen.
So, Tobi, wir haben jetzt hier gut eine Stunde schon gequatscht, bevor wir nämlich jetzt unseren Werbepartner vergessen, würde ich sagen, bringen wir den jetzt kurz mal noch rein, weil ansonsten wird es nämlich wahrscheinlich endlos, die Sendung.
Genau, wunderbar. Lass uns heute mal wieder über naturstrom.de reden. Und nach wie vor ist es so, dass der wichtigste und einfachste Beitrag für mehr Klimaschutz das Beziehen von Ökostrom ist.
Vor allem muss man da auch wieder sagen, hier, das ist ja, wenn ich es jetzt auch so lapidar sage, click and forget, ja, weil einmal den Stromanbieter gewechselt, ja, und du bist eigentlich diesen Gedanken, ja, was kann ich eventuell tun, ja, und wie kann ich meinen Beitrag leisten, um es mal so auszudrücken, hast du dann quasi, keine Ahnung, 5 Minuten maximal vielleicht beim Anbieterwechsel erledigt, ja, und wie gesagt, click and forget im Prinzip. Du hast es gemacht und danach hast du deinen Naturstrom. Wenn ich mich recht entsinne, wir hatten ja da schon mal über Naturstrom gesprochen, ist es Solar- und Windenergie, Anlagen, aus denen sie ihren Strom beziehen, was ja auch ganz schön ist, ja, wobei kann man auch drüber streiten, aber wir haben ja hier auch einige Windparks bei uns in der Umgebung. Da wüsstest du im Prinzip schon, wo der Strom herkommt. Ja, das ist ungefähr wie bei deinem Rindfleisch. aber auf jeden Fall eine schöne Sache, ja. Gerade weil, das habe ich nämlich jetzt schon mal vorausgelesen, ich springe da jetzt ein bisschen mal zu den Punkten, die wir hier noch so ein bisschen anbringen wollten. Ich ziehe das jetzt einfach ein bisschen vor. Du tust nicht nur was für dein Gewissen, wenn du zum Beispiel den Naturstrom beziehst, sondern bei naturstrom.de ist es ja auch so, dass die quasi von deinem Geld oder von dem Betrag, den du für deinen Strom bezahlst, ja auch nochmal was quasi in den Bau von neuen Wind- und Solarparks stecken. Ich glaube, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, das war 1 Cent pro Kilowattstunde, den sie da irgendwie in die Hand nehmen. Genau, beziehungsweise auf die Seite legen dafür. Und das ist ja auch schon mal was, ja, weil alleine, oder von alleine passiert da ja auch nichts, ja, mit dem Ausbau. Und das wird ja auch nicht gerade, was die Förderung betrifft, besser, sondern eher das Gegenteil. Von daher ist das schon mal eine ganz nette Idee, dass man das da, oder dass naturstrom.de das da auch selbst da quasi nochmal in die Hand nimmt und da quasi einen eigenen Fördertopf noch hat.
Das ist korrekt. Ja, und wenn du Ökostrom verwendest, kannst du natürlich auch dein Elektrofahrzeug emissionsfrei betreiben. Das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist ja auch noch so ein Punkt, warum viele viel Kritik üben an die Leute, die ein Elektrofahrzeug fahren, dass sie in Anführungsstrichen schmutzigen Strom verwenden. Und das Ganze kann man natürlich komplett eliminieren, indem man halt Ökostrom verwendet, weil dann kann man, wie gesagt, sein Elektrofahrzeug komplett emissionsfrei oder sagen wir mal fast komplett emissionsfrei betreiben.
Das ist ja auch nicht nur eventuell ein Auto, sondern bei mir wäre es ja zum Beispiel auch noch das E-Bike, ja, eventuell noch ein E-Roller, ja, oder aber auch hier, ich habe gerade gesehen, ein Nachbar von mir hat jetzt wirklich einen Roller, also so wie früher die Vespas, hat er jetzt einen E-Roller für die kurze Strecke, die er unterwegs ist. Klar, heute bei dem Wetter jetzt nicht so optimal, aber der hat da jetzt auch sich sowas geshoppt. Wäre natürlich dann auch, wie gesagt, wunderbar dafür geeignet, ja.
Genau, Genau, so ist es. Und das ist, denke ich mal, auch so ein, wie du es eben schon sagtest, Click and Forget. Du wechselst zu Naturstrom und tust quasi jeden Monat was für die Umwelt und musst halt nicht mehr dran denken. Du musst halt nicht mehr aktiv werden. Du leistest da einen passiven Beitrag für mehr Nachhaltigkeit und für mehr Klimaschutz. Und ich denke, das ist eine gute Sache und ein guter Gedanke, der dahinter steht. Und da sollte man doch einfach sich mal das Angebot von naturstrom.de etwas genauer anschauen. Schließlich sind sie schon seit 1998 am Markt und machen das nicht erst seit gestern.
Ja.
Ja, also wie gesagt, dort bekommt ihr 100%ig klimaneutralen Ökostrom und es ist nicht green gewasht, wie es bei vielen marktbegleitenden Stromanbietern der Fall ist. Da gibt es nämlich auch so ein paar schwarze Schafe in der Branche. Hier ist es nämlich echter deutscher Ökostrom und zum Thema Greenwashing solltet ihr euch vielleicht mal ein wenig im Internet umschauen. Da gibt es nämlich, wie ich es eben schon sagte, Leute, die nicht mit einer unbedingt grünen respektive weißen Weste unterwegs sind und hier kann man 100% davon ausgehen, dass das Ganze auch wirklich echter deutscher Ökostrom ist. Genau. Und was mir persönlich noch sehr gut gefällt, es gibt keine Mindestvertragslaufzeiten. Bei vielen Konkurrenzunternehmen ist es ja so, dass man teilweise ein Jahr oder sogar zwei Jahre gebunden ist. Und hier sieht es so aus, dass Naturstrom durch Leistung Qualität überzeugen will und nicht durch irgendwelche oder sich durch Leistung und Qualität euch binden möchte und nicht durch irgendwelche Vertragslaufzeiten. So, und wir haben natürlich auch noch einen Hörervorteil. Jeder Kunde, der über den Link oder über die Landingpage naturstrom.de/gicafé zu Naturstrom wechselt, der bekommt ein Startguthaben in Höhe von 30 Euro. Ja, das ist doch schon mal was. Mhm. Da kann man doch schon mal mitarbeiten. Gut, ich denke, wir haben alle wichtigen Kerninformationen untergebracht und bedanken uns recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei Naturstrom.
Jupp, Dankeschön.
Tja, gut, dann weiter in der heutigen Sendung.
Ja, da muss ich gerade mal ein bisschen scrollen. Ich wollte gerade sagen, was haben wir denn überhaupt noch? ja, genau. Ich sehe gerade, du hattest hier auch noch ein Thema zum HomePod mit reingenommen. Mhm. Was hast du hier? Genau, ein neu bestellter HomePod kann bis zu 3 Jahre alt sein.
Ja.
Ja, okay, überrascht mich jetzt auch nicht so unbedingt. Es ist natürlich immer schade, weil wenn man sich was Neues kauft, geht man ja auch davon aus, dass es neu ist und nicht schon 3 Jahre irgendwo rumsteht.
Das ist ja jetzt nicht das Problem, weil man hat ja logischerweise trotzdem die Garantie ab Kaufdatum.
Genau.
Das Problem, was aber aufgetreten ist, dass die Produkte teilweise laut Mitteilungen der Kunden etwas überlagert ist. Bedeutet, dass die Stecker schon etwas korrigiert sind. Und dass diese gummierte Unterseite, die ja den Standfuß abbildet, teilweise bei einigen Nutzern etwas zerbröselt ist, sprich, das Ding ist einfach überlagert.
Das ist natürlich ganz schlecht, ja.
Das ist natürlich auch nur bei einigen Kunden aufgetreten und ich vermute mal, dass einige Orte, wo die Produkte gelagert worden sind, vielleicht von dem Klima nicht so optimal waren und dass der Kautschuk sich dann irgendwie verabschiedet hat in irgendeiner Weise. Weil, wie gesagt, einige berichten auch, dass alles super ist und dass es keine Probleme gab. Also ich schiebe jetzt mal den schwarzen Peter in die örtlichen Gegebenheiten oder in die Location sozusagen, dass das Problem war. Ist meine Vermutung. Ne? Hohe Luftfeuchtigkeit oder schlechtes Raumklima.
Starke Temperaturschwankungen.
Könnte
noch ein Problem sein, ja.
Genau. Ja, jedenfalls, wie gesagt, sind die Produkte schon teilweise 3 Jahre alt, die dort rumliegen. Das zeigt natürlich auch, dass Apple da wohl einen größeren Stock hatte. Und es zeigt auch, dass die Dinger wohl nicht so beliebt waren in der Vergangenheit, was im Moment aber auch wiederum auch ganz anders aussieht, weil die Nachfrage recht hoch ist, sodass die Produkte teilweise auch eine längere Lieferzeit haben, obwohl sie ja die Dinger auf Lager haben. Wie man sieht, 3 Jahre alte Produkte. Warum jetzt teilweise 4 bis 6 Wochen angegeben wird bei Apple, bis die Dinger beim Kunden sind, das wundert mich.
Die Frage ist immer auch, wo steht das Zeugs und wie schnell kriegst du das dann dahin, von wo es aus verschickt wird. Momentan haben wir ja ein Riesenproblem, gerade was den Suezkanal betrifft. Mit dem Frachtschiff, was da quer steckt, leider. Ja, immer noch seit Tagen. Die ersten Speditionen haben ja schon angefangen, die Containerschiffe auf den Umweg zu schicken. Von daher, ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwo ein Homeport feststeckt. aber generell, wie gesagt, je nachdem, wo das Zeug halt eingelagert ist und wo es hin muss, das wird ja auch nicht alles direkt in einem Lager von Apple irgendwo stehen. Sondern gerade wenn es Überkapazitäten sind, sind die irgendwo ausgelagert wahrscheinlich. Und je nachdem, gerade wenn man mal guckt, was eventuell auch nicht mehr gerade in der oder jetzt mittlerweile aus der EU ausgetreten ist, das ist ja auch mit so einem Faktor, wo es zu längeren Zeiten momentan einfach kommt. Du weißt halt nicht, wo das Zeug steht. Ja.
Das ist korrekt. Und wir haben ja nicht nur das Suezkanal-Problem, wir haben ja auch allgemein das Problem der Container. Die Preise der Logistiker, die sind im Moment extrem in die Höhe geschnallt oder geschnellt. Letztendlich sieht es auch so aus, dass einige europäische Niederlassungen sogar komplette Produktzyklen auslassen. Das ist jetzt natürlich nicht im Enterprise-Bereich der Fall, aber ich hatte letztens eine E-Mail weitergeleitet oder einen Screenshot gemacht von einer E-Mail. Ich möchte jetzt ja keinen Händler nennen oder auch kein Produkt nennen, aber nur so grob mal den Inhalt wiedergeben. Da sieht es so aus, dass in Deutschland oder in Europa eigentlich ein Produkt etabliert werden sollte, sie aber von den Logistikkosten so überfordert waren, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir schicken euch jetzt nichts rüber oder wir bestellen jetzt nichts weiter, wir warten auf die zweite Generation und in Europa wird die erste Generation des Produktes einfach übersprungen. Und das zweite Produkt soll halt im August rauskommen. Und jetzt hat die Firma gesagt, okay, das erste Produkt wird in Deutschland oder in Europa gar nicht erst erscheinen. Wir springen komplett auf die zweite Generation, weil einfach der Zyklus oder der Zeitraum zu kurz ist und sie jetzt einfach auf August warten. Das geht natürlich bei solchen kleineren Firmen einfach abzubilden. Ging ja natürlich jetzt bei so iPhones oder Samsung-Smartphones einfach gar nicht, weil einfach auch weltweit bekannt ist, dass es jetzt ein S21 auf dem Markt ist und nur weil die Logistikkosten so hoch ist, kann man jetzt nicht einfach sagen, ach, wir schicken jetzt mal keine S21 rüber. Das wird kein europäisches Produkt, das ist, denke ich, so jetzt nicht möglich. Aber bei so einer kleinen Firma ist das halt abbildbar. Wahnsinn. Ja. Tja. Gut. Dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zum HomePod Mini. Da sieht es so aus, dass ein neuer Sensor gefunden worden ist. Und das Erste, was ich mich gefragt habe, warum erst jetzt? Warum haben sie erst jetzt diesen Sensor gefunden? Hat iFixit ein bisschen geschlafen oder sind sie etwas nachlässiger geworden? Weil sie haben ja gleich zum Beginn das Ding auseinandergenommen und jetzt ist erst dieses Ding aufgefallen oder jetzt nochmal beim genaueren Hinsehen ist erst der Sensor aufgefallen und es handelt sich um einen Temperatursensor und einen Feuchtigkeitssensor von der Firma Texas Instruments. Das ist, ich habe mir jetzt auch das Modell aufgeschrieben, ich habe es nämlich vorher nochmal recherchiert, das ist nämlich das Modell TI, also für Texas Instruments HDC 2010, und dieser HDC 2010 ist ein sehr weit verbreiteter Sensor, der zum Beispiel auch bei anderen Smart Home Produkten von marktbegleitenden Herstellern verwendet wird. Also ein etablierter Smart Home Sensor oder ein Sensor, der im Smart Home Bereich sehr oft eingebaut wird. Und dadurch, dass dieser Sensor in der Nähe der Stromzufuhr steckt, also sehr weit weg von den Kernkomponenten, geht man davon aus, dass er nicht dazu gedacht war oder dazu gedacht ist, um die Befindlichkeiten des HomePods zu festzustellen oder um zu sehen, ob das Ding zu warm wird oder ob da irgendwelche Probleme auftauchen, sondern man geht davon aus, dass es ein Smart Home Sensor ist, der den HomePod irgendwann mit Funktionalitäten erweitern soll und dass das Ding dann später per Software aktiviert wird und zusätzliche Funktionen freischaltet. Davon ist jetzt auszugehen. Könnte man denken und ich hoffe, dass es auch das sein wird. Ja. Und vielleicht werden wir auch diese Funktionen niemals freigeschaltet bekommen, weil ich habe mal geschaut, was ein Ding kostet. 35 Cent. Vielleicht haben sie es einfach nur mal auf Verdacht eingebaut. Und ich glaube, bei den Stückzahlen, die Apple abnimmt, sind wir vielleicht noch weit unter den 35 Cent. Kann ja auch sein. Ja, gehe ich mal von aus. So, dann gab es noch einen Bloomberg-Bericht, dass Apple angeblich an HomePods arbeitet, also an neueren HomePod-Modellen arbeitet, mit Display und Kamera etc. pp. Mhm. Ähnlich wie die Echo-Geräte. Aber auch Mark Gurman hat dem auch noch einen kleinen Nachsatz beigefügt, dass man dem jetzt nicht davon jetzt nicht unbedingt ausgehen sollte, dass diese Produkte zeitnah erscheinen oder dass sie überhaupt erscheinen. Ich interpretiere jetzt mal den Satz ganz frei. Apple sei so ein wenig konzeptlos, was diese HomePod-Serie angeht. Und man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass wir jetzt zeitnah solche Geräte sehen werden.
Ja, wobei ja. Brauche ich so eins mit Kamera und Display? Gab es da nicht auch mal was von Facebook?
Da gibt es auch was von Amazon. Ja, die Echo-Reihe hat ja auch ähnliche Dinge.
Ne? Also, sehe ich jetzt ein bisschen, ja, ich sehe jetzt nicht unbedingt den Nutzen jetzt von einem HomePod mit Display und Kamera. Klar kannst du da auch wieder sagen, gerade alles, was FaceTime betrifft,
genau.
Gerade für jemanden, der vielleicht auch schon, wie gesagt, ein bisschen älter oder nicht ganz so bedarft ist, was Technik betrifft, dass das vielleicht die Sache einfacher macht. Aber ich glaube, dafür haben die Leute eventuell schon ein iPad.
Das könnte möglich sein. Die Frage ist halt, in welcher Preisklasse würde sich dieser Speaker etablieren? Und wenn man nochmal etwas unter dem von einem günstigen iPad liegen würde preislich, könnte man das natürlich auch nochmal einer ganz anderen Zielgruppe zugänglich machen, sprich halt Senioren, die wirklich das Ding nur als Kommunikationsschnittstelle haben wollen, wäre das vielleicht auch noch ein idealer Punkt, wie du es eben schon sagtest. Jedenfalls, das wäre ein Kundenkreis, den man damit ansprechen könnte. Und ich gehe auch fest davon aus, dass solche Prototypen existieren. Ich denke, Apple schaut sich in jedem Bereich um. Spätestens zu dem Zeitpunkt, wo Amazon mit diesen ganzen Echos rausgekommen ist und sie ihre Produkte so aufgebohrt haben oder ihr Portfolio so aufgebohrt haben, spätestens da wird sich Apple auch mit Prototypen auseinandergesetzt haben und auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also das davon ist auszugehen. Ja, dass solche Dinge existieren, davon gehe ich einfach aus. Und ich gehe auch fest davon aus, dass diese ganze HomePod-Reihe in irgendeiner Weise wieder erweitert wird oder dass es weitere neue HomePods gibt. Nur wie die HomePods aussehen werden, das ist die große Frage.
Ja, ja, wobei ich stelle mir das schwierig vor, entsprechend für Apple zu platzieren. Gerade in Bezug auf die Problematik, die wir hatten, als Facebook mitgearbeitet hat, beziehungsweise die Geräte hatte. Genauso Google, beziehungsweise Amazon jetzt, immer die Diskussion auch, wer hört mit, wer kann mich sehen, etc. Klar könnte Apple da nochmal die Privacy-Schiene fahren. Ja, da sind sie eigentlich ganz gut aufgestellt. Vielleicht wäre das nochmal mit so einem Argument. Vielleicht könnte man da auch ein, zwei Geräte mehr verkaufen als vielleicht der Wettbewerb. Aber wie gesagt, mir persönlich erschließt sich der Nutzen davon jetzt nicht unbedingt. Ja,
Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, es wird weitergeführt und wie das aussehen wird, wie die Weiterführung aussehen wird, der HomePod-Serie.
Ja, okay, HomePod, das ja. Ist die Frage. Aber wie gesagt, ob jetzt Display und Kamera.
Ja gut, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich würde mir ja wünschen, dass sie ihr Portfolio ähnlich aufstellen, wie das auch Sonos getan hat und wirklich in den Multi-Room-Bereich weiter reingehen würden und da verschiedene Kategorien aufziehen würden. Vielleicht wäre es auch das Einfachste, einfach Sonos aufzukaufen. Das fordern ja auch einige.
Sehe ich jetzt nicht unbedingt so als wichtig an, sondern sie sollten wirklich einfach das Produkt, was sie haben, entsprechend ausbauen,
weiterentwickeln,
genau. Gerade wenn du auch mal guckst, wieso nicht eine Soundbar von Apple, eventuell mit einem integrierten Apple TV?
Bin ich ehrlich gesagt kein Freund von,
Okay.
Weil meine Theorie, eine Soundbar überlebt eigentlich länger als die Technologie vom Apple TV. Und wenn ich ein veraltetes Apple TV habe, müsste ich, und ich möchte eine neue Generation des Apple TVs haben, müsste ich die Soundbar mit wegwerfen. Und eine Soundbar, ja, warum sollte man die technologisch gesehen permanent austauschen? Aber ein Apple TV auszutauschen macht Sinn, weil sich da Features halt ändern und sich das Ding weiterentwickelt. Also wäre nach meiner Meinung wenig sinnvoll. Jetzt vom praktischen Sinn her. Stichwort Elektroschrott etc. Weil wenn ich mir überlege, wie lange ich meine Sonos-Boxen hier betreibe, weil es einfach funktioniert. Und warum sollte man, wenn das Ding gut klingt, klingt es auch in 2020 genauso wie in 2015. Es verändert sich ja nichts von der Soundqualität. Gut. Aber generell eine Soundbar, die halt mit dem Apple TV kompatibel ist, logischerweise, und die das Apple TV erweitert, soundtechnisch erweitert, das würde ich natürlich wünschen.
Vor allem mit der Technik, die sie jetzt im HomePod Mini bzw. im HomePod haben, die entsprechend in der Soundbar könnte durchaus was werden, ja.
Ja.
Vor allem, wenn sie sich preislich eher am Mini orientiert. Jetzt nicht für 99 Euro, aber halt entsprechend hochgerechnet, ja. Durchaus, ja.
Also wenn sie sich preislich in dem gleichen Rangement bewegen würden wie Sonos und zu gleicher Soundqualität, dann hätten sie keine Probleme, sich am Markt weiterhin soundtechnisch zu behaupten. Ob das jetzt der Weg ist, den Apple gehen will, das ist die andere Frage. Im Moment kann man davon ausgehen, wenn man sich die Abkündigung vom HomePod anschaut, dass sie nicht den Weg Soundherstellers sein wollen, dass sie eher in den Smart-Home-Bereich gehen wollen, weil der Mac Mini wollte ich schon gerade sagen, der HomePod Mini ist ja mehr oder weniger ein Smart-Home-Device. Als Lautsprecher würde ich den jetzt nicht in erster Linie sehen. Das macht er zwar ganz gut, aber den ganzen Tag Musik möchte ich mit dem Ding auch nicht hören.
Aha, ja komm, so schlimm ist es jetzt sicher auch nicht, ja.
Naja.
Ja, okay, Audiophile kaufen sich eh was anderes.
Ja, im Preis, in dem Package von 99 Euro, super Teil, aber um den ganzen Tag damit Musik zu hören, in meinen Augen, nicht zu gebrauchen. Aber das ist meine persönliche Empfindung.
Aber du stehst ja auch nicht vor dem Problem.
Nein.
Du hast ja eine Riesenauswahl an Möglichkeiten, was die Soundwiedergabe betrifft.
Ja, das stimmt. Ich habe ja quasi großen
alles.
Zugriff auf
alles.
Alles hätte ich gerne, aber habe ich nicht. Ja. Aber ich habe fast das komplette Portfolio von JBL.
Ja, siehst du?
Aber das sollte auch nicht verwunderlich sein, wenn man diesen Podcast des Öfteren gehört hat.
Genau.
Gut. Ja. Gut. Schöne Grüße an JBL. Gut, dann gab es noch Apple AR-Gerüchte. Das Reality-Headset soll mit Eye-Tracking und Iris-Scan auf den Markt kommen.
Und angeblich nicht mehr als 150 Gramm wiegen, ja.
Sie wollen diese magische Grenze nicht reißen von 150 Gramm, halte ich für sehr sportlich.
Ja.
Aufgrund der ganzen Komponenten, die dort schon reinkommen sollen, Kameras ohne Ende, Display,
alleine Akku, ja.
Das wiegt ja alles was. Und der schwerste Punkt oder die schwerste Komponente wird logischerweise der Akku sein. Und wenn Sie da diese 150 Gramm nicht reißen wollen, sehr sportlich. Das Weiteren, wie gesagt, Eye-Tracking, um dieses Ding zu steuern. Also es soll quasi über die Augen gesteuert werden, das Gerät. Und das ist wäre nach meiner Meinung auch die erste Mixed-Reality-Brille, die das überhaupt kann. Ich meine, es kommt auch darauf an, wann das Ding rauskommt, ob nicht die anderen schon nachgezogen haben. Bis dahin.
Vorgezogen.
Vorgezogen. Kann möglich sein. Aber der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, diese Iris-Erkennung soll dann angeblich auch dazu da sein, sich zu identifizieren. Stichwort Face-ID, Stichwort Touch-ID, das soll dann quasi eine Erweiterung der Identifikation sein, weil dann Iris auch als einmaliger, in Anführungsstrichen, Fingerabdruck oder als einmaliges Erkennungsmerkmal ist. Jede Iris ist individuell und es soll dann auch demnächst nach dieser Geschichte dann auch irgendwann mal Einzug in die iPhones halten, diese ganze Sache laut Ming-Chi Kuo. Bin ich gespannt. Aber erstmal sollen sie das Headset rausbringen und dann kann man über weitere Dinge sprechen. Ne?
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, anwendungsvoll. Das ist halt die Frage. Ja. Aber egal, da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Ja.
Genau. Ja, und dann sind angeblich Frontgläser aufgetaucht vom iPhone 13, die eine kleinere Notch abbilden. Man sieht es eindeutig, die Notch ist etwas kleiner und die sollen, wie gesagt, das neue Design vom iPhone 13 von der Frontansicht zeigen. Jetzt schmeiße ich mal einfach eine steile These in den Raum. Wir haben ja schon vor einem Jahr behauptet, oder nicht wir, sondern die Analysten und die Leaker haben behauptet, die Notch wird auf jeden Fall kleiner. Und zu dem Zeitpunkt sind auch Bilder von Frontgläsern durch die Presse gegangen. Und ich sage jetzt mal, das sind die gleichen Bilder. Sie haben nur das Gerücht nochmal neu aufgewärmt.
Möglich, ja. Was mich zuletzt gewundert hatte, wo ich dann allerdings auch schon direkt gesagt habe, das wird wahrscheinlich überhaupt nichts von Apple gewesen sein. Die hatten auch Displays gezeigt, angeblich für das übernächste iPhone ohne Notch mit einem Loch für die Kamera anscheinend. Also so, wie es ja andere mittlerweile oder schon seit längerem machen.
Also ein Punch-Hole, wie man so schön sagt.
Ja,
ne?
Genau. Mhm. Wo ich auch gesagt habe, wohl eher weniger. Ja.
Die Gerüchte gab es noch vor diesen Frontglasbildern, die gab es schon vor ein paar Wochen. Und genau. Das war ja auch die Prognose, dass Apple über auf lange Sicht gesehen auf dieses Punch-Hole-Design umsteigen wird. Glaube ich auch nicht, weil diese Notch ist eine sehr charakteristische Geschichte. Also es ist eine typische Designsprache von Apple, oder Apple hat ja quasi die Notch erfunden letztendlich. Andere Hersteller sind ja dann nachgezogen und ich glaube nicht, dass sie diesen Weg verlassen würden und jetzt ein Punch-Hole da etablieren werden. Glaube ich nicht, auch nicht auf lange Sicht gesehen.
Ja, es ist halt die Frage, wie sich die Technik weiterentwickelt. Wenn man mal den Gerüchten nochmal Glauben schenkt, was gerade den unter den Finger, wie nennt er sich nochmal, der Touch-ID unter dem Display, Glauben schenken soll und die Technik jetzt wirklich kommen sollte in dem nächsten iPhone. Es gibt ja auch hier Wettbewerber und Firmen, die an der Kamera unter dem Display arbeiten. Also ohne Punch-Hole. Das könnte vielleicht nochmal was sein, was Apple definitiv interessiert, vorausgesetzt, sie könnten diese Technik eventuell für Face ID nutzen. Weil dann wärst du vielleicht so weit, dass du auf eine Notch komplett verzichten könntest und auch auf ein Punch-Hole. Aber das ist, denke ich mal, noch alle, gerade für Face ID, denke ich mal, noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Das ist jetzt, denke ich, nichts, was irgendwie in den nächsten 1-2 Jahren relevant sein dürfte. Und bei uns kommt nach starkem Regenfall gerade die Sonne wieder raus. Auch sehr schön.
Sehr schön. Das nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein.
Genau, ja. Hast du schön gesagt. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja.
Wie gesagt, das ist auch so ein Thema, könnte ich mir gut vorstellen, dass Apple da auch dran arbeitet, aber angeblich ist die Qualität jetzt noch nicht so dolle, was diese Kameras betrifft, daher würde ich mal sagen, für Face ID jetzt nicht unbedingt geeignet, aber wer weiß, was dann in, keine Ahnung, in 2 Jahren soweit ist, und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie, wie gesagt, diesen Punch-Hole sogar überspringen und dann halt direkt eher zu einem kein Notch-Design übergehen könnten, wenn sie es technisch hinkriegen.
Ja, das halte ich auch für interessanter, dass man von dem Notch-Design komplett weggeht. Das, denke ich, ist eher der Apple-Weg, als jetzt mit einem Punch-Hole zu arbeiten. Ne? Ja. Halte ich auch für...
Vor allem, nachdem es so viele andere schon gemacht haben.
Ja.
Eben. Da würde ich eher sagen, dass Apple dann entweder auf eine kleinere Notch einfach setzt, oder aber dann, wenn die Technik soweit ist, komplett mit der Kamera und oder mit einer anderen Lösung. Es muss ja nicht unbedingt eine Kamera sein. Wer weiß, was in 2-3 Jahren vielleicht der nächste Schritt wäre für eine ID. Ja. Von daher mal gucken, was dann eventuell an Technik da ist. Aber dass wir vielleicht den Schritt dann einfach gehen mit dieser Kamera unter dem Display. Ja.
Genau. Halte ich für realistischer als ein Punch-Hole. Auf jeden Fall. Und ich finde auch eine Notch irgendwie besser als ein Punch-Hole, ehrlich gesagt.
Das also ist mittlerweile Meinung. Das iPhone einfach, ja.
Ja. Und wenn man auch sieht, wie diese Piktogramme oder dieses ikonische, auch, na, ikonisch ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wenn du jetzt Piktogramme siehst, du siehst immer, wenn du von vorne was siehst, dieses klassische Notch-Design oder diese klassische Frontglas-Abbildung, und du siehst nirgendwo in Abbildung eines Punch-Hole-Smartphones. Es ist halt so. Gut. Zum Schluss noch zwei kurze Themen. Das eine Thema finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zum Schmunzeln. Der Herr Pat Gelsinger von Intel hat sich ein wenig angeboten und möchte jetzt Auftragsfertiger von Apple
Intel
werden.
Ja, genau.
Intel hat sich angeboten. Ja, sie sehen sich jetzt eher in dem Bereich der Auftragsfertigung, oder das soll ein zusätzlicher Bereich werden zu der normalen, konventionellen Produktion von Prozessoren. Und es soll angeblich auch schon ein Telefonat gegeben haben mit Tim Cook, wo sie über zukünftige Pläne gesprochen haben. Apple kann sicherlich aufgrund der Risikoverteilung noch einen weiteren Partner gebrauchen, der zusätzlich noch zu TSMC und anderen Herstellern, ich glaube nur im Moment ist es exklusiv TSMC, die diese Silicons bauen. Natürlich könnten sie noch einen gebrauchen, aber ich glaube nicht, dass das Intel im Moment sein könnte, weil sie haben ja Probleme in der kleineren Nanometer-Fertigung.
Das ist genau die Frage, könnten sie im ARM-Bereich so schnell das stemmen, was Apple haben möchte. Genau. Wenn sie natürlich daran mit Hochdruck arbeiten und sich Apple als einen oder den Kunden holen könnten, wäre das natürlich schon für beide Seiten eigentlich eine sehr gute Lösung, wie du es schon angesprochen hast. Du hast nochmal einen zweiten Lieferanten, der vor allem quasi vor der Haustür eventuell die Chips produzieren kann. Du hättest da entsprechend auch nochmal ein bisschen was du halt in Bezug auf Marketing einfach auch entsprechend nochmal nutzen kannst. Du hättest die Absicherung und Intel würde sich natürlich in dem Bereich direkt mit einem der Kunden, den man überhaupt haben kann, mit ins Boot holen. Ich will jetzt nicht sagen, ich bezweifle, dass es Intel richten kann, nur der Zeitplan. Das ist die Frage.
Ja, und das ist ja das große Problem von Intel. Sie haben Zeitprobleme. Das hatten sie in der Vergangenheit schon, dass sie Prozessoren nicht so schnell liefern konnten, wie Apple es gerne hätte.
Alleine auch ihre Pläne, die sie hatten für die Fertigung, gerade auch was einfach die Reduzierung der Nanometer betrifft. Ja.
Genau,
und das ist das Problem. Das ist ja eigentlich mit das Ding. Können sie das zeitlich, wie es Apple gerne hätte, stemmen? Und wie zuverlässig wäre die Produktion, sprich der Ausstoß? Das sind eigentlich so die Dinge. Oder plant Apple da langfristig, dass sie sagen, hier in den nächsten 5 Jahren oder so. Und das ist, denke ich mal, ein Zeitrahmen, der eventuell in dem Bereich machbar wäre. Sie müssen halt viel investieren in dem Bereich. Aber wenn sie das machen wollen und sich da in Zukunft auch in dem Bereich einfach sehen, warum nicht? Ja, vielleicht fangen sie auch mit irgendeinem anderen vorher noch an und holen sich da ein bisschen Erfahrung in dem Bereich einfach rein. Gerne, ja. Klar. Also von heute auf morgen wechseln sowieso nicht, ja. Aber
es
ist halt die Frage, wie sieht der Zeitplan von Apple aus?
Und Apple kann dementsprechend ja auch klare Vorgaben geben. Und wenn das nicht erfüllt wird, dann müssen sie gar nicht erst Geschäftsbeziehungen eingehen, jedenfalls nicht, was die Auftragsfertigung angeht. Und es ist ja auch kein genauer Zeitplan bekannt. Es ist ja nur bekannt, dass dementsprechend ein Gespräch stattgefunden hat. Und was dabei rauskam, das weiß bisher keiner. Und es kann ja auch sein, Gespräch hat stattgefunden. Ja, das kann vieles bedeuten.
Ich denke mal auch mit dem Weggang mit dem Wechsel der Intel-Architektur zu ARM hat Apple da keine, Brücken verbrannt, abgebrannt, abgeschlagen, keine Ahnung, sondern die sind da auf jeden Fall auch in der zukünftigen Zusammenarbeit, denke ich mal, nicht abgeneigt. Aber man muss ja alleine mal gucken mit dem ganzen Prozessgedöns, was sie mit Samsung hatten und was sie da nach wie vor noch einkaufen.
Und Samsung produziert die OLED-Displays für die iPhone 12-Geräte
zum Beispiel. Also zum Beispiel,
von daher.
Also das ist, denke ich mal, jetzt kein Hinderungsgrund. Es ist halt wirklich die Frage, kriegt Intel dann einfach hin? Wie sehen die Konditionen aus? und dass da jetzt schon Gespräche stattfinden. Weil, wie gesagt, das ist eh nichts, was von heute auf morgen passiert.
Nein.
Dass sie da jetzt vorab Gespräche führen, gerade über den Zeitraum, wie sich das Intel vielleicht vorstellt, bis wann sie soweit sein wollen, ist für Apple natürlich auch interessant in Bezug auf TSMC, beziehungsweise andere, die sie ja noch ins Boot holen wollen oder wo sie Ausschreibungen vielleicht machen. Von daher durchaus möglich, dass, wie gesagt, da Gespräche jetzt schon stattgefunden haben, wo man sich da jetzt einfach mal, wenn es auch einen groben Zeitplan ist, da mal verständigt hat und auch wie eine Zukunft, wie eine Zusammenarbeit in Zukunft überhaupt aussehen kann.
Ja. Genau, genau. Ja, also Apple ist da auch nicht nachtragend, also sie arbeiten generell Thema Samsung und die haben, du hast jetzt vorhin so ein schönes Sprichwort benutzt und ich ergänze das jetzt nochmal, sie haben das Tischtuch nicht zerschnitten, um jetzt mal bei den Sprichwörtern zu sein. Also Apple, denke ich, ist da der Letzte, der da in dieser Hinsicht nachtragend ist und ich denke, beide Parteien hätten davon Vorteile. Mhm. Ich würde sagen, Intel hätte da wahrscheinlich größere Vorteile als Apple, aber das kann man auch so ein bisschen aus meiner Fanboy-Sicht bewerten, diese Aussage. Gut, schauen wir mal. Spannend ist es auf jeden Fall.
Ja.
Gut, und jetzt ein letztes Thema zum Schluss, weil da haben sich auch neue Ereignisse zugetragen, die du auch noch gar nicht weißt, aber die uns auch betreffen. Opel hat angekündigt, gehen wir zum Thema Elektromobilität über, ein Thema, was bei uns eigentlich sehr stark zu kurz kommt. Sie wollen den Manta aufleben lassen. Hast du die Pressemitteilung durchgelesen?
Nein, ich habe die Pressemitteilung nicht durchgelesen. Ich hatte nur gesehen, was du halt hier mal so mit als Thema aufgenommen hast.
Genau.
Gibt es denn mehr Infos dazu?
Oder? Ich habe ein paar, sagen wir mal so, ich habe mit dem Pressesprecher ein sogenanntes Hintergrundgespräch geführt, weil ich festgestellt habe, dass ich den Pressesprecher kenne aus vergangener Zeit sozusagen. Man sieht sich immer zweimal im Leben.
Das sowieso. Die Frage für mich wäre eigentlich, von dem ganzen Blabla mal abgesehen, gibt es denn schon irgendwelche Designstudien oder irgendwas?
Nein, also
ich denke nur an den Scirocco. Ja.
Wir haben ein 45-minütiges Hintergrundgespräch geführt, um das jetzt mal transparent, soweit ich das transparent abbilden darf, weil ich darf leider nicht alles erzählen. Es war sehr vertraulich, das Gespräch, aber sicherlich hat er auch nur das erzählt, was er verantworten kann. Dieses Fahrzeug wird sich am Manta A orientieren von der Designsprache, weil der Manta A, das ist jetzt meine persönliche Meinung, war auch der schönere Manta. Der Manta B, bekannt aus Funk und Fernsehen, sage ich jetzt mal, war jetzt nicht so schön. Aber das ist auch eine persönliche Empfindung. Und das wird eine Hommage an den Manta A werden, der neue Elektromanta. Und mehr konnte er mir jetzt auch nicht sagen oder mehr darf ich auch offiziell nicht sagen.
Sie bauen aber auf Serienfahrzeug oder?
Es wird ein Serienfahrzeug werden. Sie bauen auf vorhandenen Infrastrukturen auf. Das heißt, sie haben ja den Mokka E am Start und der wird ja auch weiterentwickelt, was die Elektroplattform angeht oder die Elektromobilitätsgeschichte wird auch weiterentwickelt und das wird der Grundbaustein sein für den Manta GSE. So wird er dann heißen und der wird dann eine exakte Roadmap steht auch noch nicht fest, aber er wird auf jeden Fall kommen. Tja, und wir sind zur Produktpräsentation dann auch eingeladen.
Wir dürfen uns das dann auch anschauen. Das wird dann auch wieder ein Fünfsitzer, oder?
Weiß man. Er sprach vom Manta A Coupé. Ja, okay. Den gab es ja nur als Zweitürer, den Manta.
Ja, klar, aber es war ja ein Fünfsitzer, weil ich glaube, war der B und die anderen Derivate da nicht sogar Viersitzer?
Der hatte hinten Sitze, aber ob man es als Sitze bezeichnen kann, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung.
Ja, ist auch schon so lange her. Ja,
ja, also Zweitürer, klassische Coupé-Form und es ist stark angelehnt. Es wird ein Retro-Design oder es spiegeln sich einige Elemente aus dem Manta A wieder in dem modernen Design. Also machen ja viele Hersteller, wenn man sich die Mercedes-Fahrzeuge anschaut oder einige Mercedes anschaut, dann sieht man ja auch Anleihen aus der Vergangenheit in den neuen Modellen. So punktuell sieht man einige Elemente tauchen dort wieder auf. Das ist ja jetzt durchaus weit verbreitet, sich wieder in der Vergangenheit designtechnisch zu orientieren. Ich glaube, Renault plant Ähnliches im Elektrofahrzeugbereich mit dem Renault 5. Ich glaube, den wollen sie jetzt auch wieder aufleben lassen oder die Designsprache wollen sie jetzt wieder etwas aufleben lassen. Ja. Der Renault 5 war ein wunderschönes Fahrzeug. Also mir hat er sehr gut gefallen. Besonders der Turbo. Der Renault 5 Turbo war sehr schön. Ja. Und vor allem hat er auch richtig Power. Es war so ein richtiger Rennsemmel. Gut. Das zum Manta. Dass wir hier nochmal das Thema Manta thematisieren, das wundert mich auch.
Manta.
Ich wollte noch sagen, wenn Sie schlau sind, dann produzieren Sie den zweiten Teil von Manta, aber der Herr Til Schweiger benimmt sich ja auch derzeit nicht so, dass man ihn wieder ins Fernsehen lassen möchte, sagen wir es mal so.
Oh, keine Ahnung, von dem habe ich schon lange nicht mehr mitgekriegt, ist aber vielleicht auch besser so, keine Ahnung.
Ja, er hat Tendenzen in Richtung der Nena, die benimmt sich auch gerade etwas merkwürdig, sagen wir es mal so, falls du es mitbekommen hast.
Kein Kommentar. Ja. Dieses Fass lasse ich an mir vorübergehen.
Also sagen Pelch. Wir mal so, sie bewegen diesen sich Pelch. In sehr negative...
Boah, da möchte ich jetzt keine Tendenz. Wertung irgendwie abgeben.
Naja, ich finde es schon scheiße, wie die gute Dame sich gerade. Das ist aber auch meine persönliche Meinung. Das repräsentiert nicht das komplette Team von diesem Podcast.
Ich will mich da nicht unbedingt ausnehmen, aber... ich frage mich nur, warum jetzt viele so überrascht tun, gerade in Bezug auf die Nena. Ja. Das kommt für mich nicht überraschend. Die war schon zu Zeiten der NTW so gestrickt. Man hat das vielleicht da nicht so mitgekriegt, beziehungsweise es war ja dann länger ruhig, dann kamen sie wieder. Aber spätestens seitdem sie ja wieder vor ein paar Jahren aufgetaucht ist, um es mal so salopp auszudrücken, ja, alles ist, wie gesagt, es ist nicht überraschend. Ja. Zumindest war für mich nicht.
Ja, dass sie schon, sagen wir mal, etwas merkwürdige Tendenzen ans Tageslicht gelegt hat, das war mir schon bewusst und das hat sie auch in der Vergangenheit schon getan. Aber dass das jetzt sich so extrem äußert, das hat mich etwas gewundert.
Diese hat mich jetzt nicht überrascht. Mhm.
Aber okay, anyway, soll sie genau machen.
Ja, jeder kann tun und lassen, was er will.
Ja. Es ist nur schade, sie hat natürlich auch eine Vorbildfunktion und so ein, naja, egal, okay, lassen wir das Thema, schneiden wir das Thema lieber ab, sonst wird es noch
ich
länger.
Ich sag ja, also diesen Kelch würde ich gerne an mir vorübergehen lassen.
Ja. Ja, das stimmt. Gut. Okay, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund der vielen technischen Probleme, die wir hatten, die hoffentlich unsere Hörer in der finalen Version nicht
unter verstellen. Unter anderem einen ganz schön kräftigen Hagelschauer bei dir.
Den haben wir ja ausgesessen und haben dann eine Pause eingelegt. Mhm. Und ich hoffe, wir werden das dann im Schnitt beheben oder du wirst das im Schnitt beheben. Du bist ja unser Schnittmeister.
Ich tue mein Bestes.
Wir haben ja unsere Aufgabenbereiche. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder. Ich weiß nicht, ob du
dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen entspannter, weil morgen zieht der letzte hier aus.
Der letzte hier aus. Es hört sich der letzte.
Ja. Wir hatten ja Welpen und jetzt sind ja hier quasi. Ja, jetzt sind mittlerweile 9 Wochen vorbei. Und morgen zieht der letzte aus. Von daher dürfte sich diese Sache wieder ein bisschen entspannen. Mhm. Von daher sollte das. Denke
okay,
ich mal.
Nein, weil es ist ja Ostersamstag und ich weiß ja nicht, ob dein Flieger in die Halle geht.
Ach, ist jetzt schon wieder Osternacht. Die Zeit rennt so dermaßen davon.
Ach, du dickes Ei, genau.
Ja, weil Ostern wird bei mir berufstechnisch nochmal ein bisschen stressig, ja.
Also du musst dann Ostersamstag arbeiten, oder wie?
Ich muss die Ostereier verstecken für die Kollegen. Nein, mein Scherz.
Geht schlecht übers Homeoffice.
Nee, alleine und dann machst du das bei denen zu Hause im Garten und dann sind die morgens ganz überrascht. Dann, nein.
Das kann man ja machen.
Nee, also das werde ich jetzt nicht machen, aber das wird nochmal anstrengend, Ostern, ja.
Gut. Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns eventuell dann Ostersamstag wieder. Eventuell.
Früher, später, je nachdem. Ich denke mal nicht Ostersonntag, also von daher.
Ich muss gucken, wie der WLAN-Empfang auf Mallorca ist, weil mein Flieger geht ja noch und deswegen.
Wenn du das machen möchtest, ich wäre nur vorsichtig mit den Quarantänebestimmungen hinterher, ja.
Ja, eben, deswegen bin ich
aber überlegen. Vor allem einen angenehmen Test dann vor Ort, vor dem Rückflug, ja.
Das war jetzt auch ironisch gemeint, nicht, dass einige glauben, ich würde wirklich dorthin fliegen.
Wie du möchtest, Tobi.
Nein.
Wie du möchtest. Ansonsten müssen wir aus der Quarantäne auf Mallorca heraus vielleicht.
Ja. Podcasten. Ja. Oh Gott, podcasten kann man überall. Das ist kein Thema.
Ja,
so ist das. Gut, solange das Internet funktioniert und mein Headset funktioniert, geht alles.
Ach, okay. Du brauchst im Prinzip nur ein Telefon.
Ja, da wird die Qualität ja noch schlechter, als sie teilweise ist.
Ja, aber wie gesagt, zur Not?
Ja, zur Not schmeckt die Wurst doch ohne Brot. Telefon. Ich weiß. Gut, bevor wir noch mehr Karlauer absetzen, setzen wir uns nämlich ab und machen das Ding für heute zu. Und wir hören uns eventuell nächste Woche wieder. Also genau. Bis dann.
Ciao.